Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen.
Ja, ich wollte schon sagen, guten Abend.
Guten Abend, naja, gut.
Wir haben erst mal guten Mittag.
Ja. Wenn ich auch aus dem Fenster schaue und mir die Wolken anschaue, dann könnte man denken, ja, es könnte schon früher Abend sein.
Ich fand, heute Morgen war es relativ lange dunkel.
Ja, heute Morgen hat es geregnet. Bei uns.
Ja, bei uns auch. Ja, die ganze Woche eigentlich schon immer mal wieder Regen. Ich wollte eigentlich noch mal über den Rasen rennen.
Ja,
das. Aber bei dem Wetter.
Du wirst bestimmt noch die Möglichkeit haben, ne, noch einmal dieses Jahr Rasen mähen zu dürfen.
Also nächste Woche soll es ja ganz gut werden, hieß es mal so im Wetterbericht für Deutschland. Allerdings bei uns, der Wetterbericht sieht nicht so doll aus.
Tja. Schauen wir mal.
Naja, und ansonsten an Weihnachten, da haben wir ja Zeit.
An Weihnachten Rasen mähen, das wäre nochmal was, ja.
Ach so, ist ja ein Feiertag, ne?
Oh Gott. Ich glaube.
Der 24. ist kein Feiertag.
Wenn du ein Elektromäher hast, darfst du auch an Feiertagen Rasen mähen.
Ja, das ist auch etwas, was viele Leute unterschätzen. Ja, viele Elektrogartengeräte liegen ja unter dieser Dezibelschwelle.
Genau.
Und damit dürftest du ja nicht rund um die Uhr, aber damit darfst du ja auch über, je nachdem, wo du bist, halt über die Mittagsruhe hinweg, darfst du ja arbeiten. Und wie gesagt, ich glaube, das wissen viele nicht, ja.
Es ist vielleicht auch ganz gut so, dass es viele nicht wissen.
Genau, darauf habe ich nämlich eben gewartet, weil egal, ja, wie leise die Dinge sind, ja, irgendwann willst du ja auch mal deine Ruhe haben.
So ist es. So ist es.
Nee, aber das ist, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es gab mal so gerade zum Anfang auch der Elektrorasenmäher, gab es immer mal wieder die Hinweise in der Werbung auch, gerade auf die Lautstärke von den Dingern. Mhm. Und wie gesagt, ich hätte gedacht, das hätte sich mehr rumgesprochen, weil zuletzt war auch die Diskussion unter Nachbarn mit dem Elektrorasenmäher und auch gerade halt mit den Mährobotern. Wobei, da habe ich jetzt einen interessanten Artikel gelesen. Es gibt die ersten Kreise, die den Betrieb von Mährobotern ab 21 Uhr oder so verbieten. Wegen halt den ganzen Tieren, die halt nachts aktiv sind und da durch den Garten machen und so. Mhm. Nicht, dass da gerade so kleinere Igel etc. dann halt von dem Ding überfahren werden. Da habe ich gedacht, ja, ist nicht gerade dumm, aber wenn man das halt auch wieder so regeln muss, naja.
Ja, aber gut, die modernen Rasenmäherroboter, die haben ja ab einer gewissen Preisklasse auch eine Tiererkennung eingebaut, etc. Ja. Aber okay, generell kann man ja nicht davon ausgehen, dass jeder so ein Hightech-Gerät hat, so ein modernes Gerät hat. Es sind ja auch noch viele alte Geräte unterwegs. Ne?
Ja, vor allem, die sind ja in der Regel auch auf einen längeren Lebenszeitraum oder Nutzungszeitraum ausgelegt.
Ja.
Vor allem, die ersetzt ja auch nicht jedes Jahr oder so. Dafür sind sie
zu teuer.
Oder je nachdem, in welcher Klasse du dich bewegst, sind sie dafür einfach zu teuer. Ja.
So ist es. Mhm. Und da sollte man auch keinen Schrott kaufen oder kein günstiges Modell kaufen. Mhm. Weil, lieber etwas länger sparen, sage ich mal. Ich habe da schon einige Bekannte, die schon das dritte Mal einen Rasenmäherroboter gekauft haben. Und beim dritten Mal haben sie sich dann was Vernünftiges gekauft. Aber die ersten beiden Male, wo sie sich so ein günstiges Baumarktgerät gekauft haben, in der untersten Preisklasse, die beiden Ausgaben hätten sie sich sparen können.
Ja, es ist auch immer die Frage, mein erster Elektrorasenmäher, den ich mal, oder den wir haben, der ist eigentlich, oder der für den Zweck, den er angeschafft wurde, ist der top. Ja, nur mit dem könntest du auch nicht unsere komplette Rasenfläche mähen, weil er dafür einfach nicht ausgelegt ist. Ja, da muss man sich auch bei dem Thema auf jeden Fall damit beschäftigen, weil so ein kleines Rasenstück, ja, beziehungsweise für unseren Hang oder so, ist das vollkommen okay. Nur, wie gesagt, da kannst du keine Fußballfelder oder so mit dem Ding, da brauchst du dann schon wieder was anderes. Aber da auch wieder, ja, es gibt ja für jeden Einsatzzweck das passende Mittel, ja, oder beziehungsweise die passende Technik, muss man halt entsprechend nur kaufen, ne?
Genau.
Beziehungsweise bei manchen Beträgen ja dann eigentlich eher investieren.
Ja, leider.
Aber auch da, ja, wie du es auch schon gesagt hast, man sollte da schon vernünftig kaufen. Es muss ja, wie gesagt, es muss ja kein Rolls-Royce sein. Aber man sollte da schon gucken, dass man da entsprechend der Bedürfnisse zumindest mal kauft.
Genau.
Und da auch nicht unbedingt bei Temu bestellt.
Nicht unbedingt.
Oder Wish, nee, wie war das Wish?
Ja, Wish, mittlerweile Temu, das sind ja alles, passt ja alles in die gleiche Kerbe oder hört ja alles in die gleiche Kerbe rein. Oder man kann sie alle so in den gleichen Sack stopfen und draufschlagen, man trifft immer den richtigen.
Genau, ja.
Hm.
Ja. Aber dafür ist es ja schon wieder fast rum.
Bald ist Weihnachten, ja.
Wie war das, vor Weihnachten ist nach Weihnachten? Nee, nach Weihnachten ist vor Weihnachten.
Ja, so. Ja. Ja, das Jahr ist quasi gegessen.
Ey, kommt der Oktober, ist eigentlich durch. Ja.
So ist es.
Und was, lange dauert es jetzt wirklich nicht mehr.
Ja. Nee.
Im Januar belächeln dich dann alle wieder, wenn du sagst, bald ist Weihnachten.
Ja.
Und ruckzuck ist es da.
So ist es. Es ist
jedes Jahr dasselbe.
So ist es.
So, jo. Aber bevor wir jetzt hier noch weiter über Gartenarbeit, Geräte und Weihnachten sprechen und vielleicht der ein oder andere Hörer drauf kommt, wo bleibt denn der Apfelklatsch?
Apfelklatsch, okay.
Siehst du mal, Nostalgie, ja.
Habe ich, so hab ich was Zeit verpasst? Redet,
Weihnachten. Wo bleibt der Geek-Kaffee Adventskalender?
Ach so, okay.
Ja, nee, komm. Bevor wir da jetzt hier, lass uns mal einsteigen.
Und viele haben sich auch gefragt, wo bleibt das iPad Mini der siebten Generation? Und die Frage.
Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber ich bin froh, dass du jetzt keinen Gottschalk-Witz gemacht hast.
Ach nein. Lass den armen Mann in Ruhe.
Gut. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Weiter geht's.
Ja, also wo bleibt das iPad Mini, haben wir uns alle gefragt. Und
ja.
Das hat uns jetzt Apple beantwortet. Und die Frage wurde uns jetzt beantwortet. Es ist jetzt endlich vorgestellt worden. Vorbestellen konnte man es schon. Und am 23. Oktober soll es dann bei den Kunden ankommen. Mhm. Ja, also um jetzt nochmal ein paar Karlauer zu benutzen. Ja, Apple hat das Ding nur so weit entwickelt oder wie es sein musste. Oder es ist nur so hoch gesprungen, so hoch springen. Jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen. Apple springt nur so hoch, wie sie hochspringen müssen, sagen wir es mal so. Sie haben das Nötigste reingetan, um das Gerät auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. Also ich bin jetzt so ein bisschen enttäuscht würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, meine Erwartungen wurden gerade so erfüllt und das Gerät wurde auch gerade so upgedatet, dass es Apple Intelligence fähig ist. Sie haben so ein bisschen was am SoC getan. A17 Pro haben sie reingestopft. Allerdings gibt es da auch eine kleine Einschränkung. Sie haben an den Kernen etwas gespart. Reingekommen ist eine 5-Kern-GPU und in dem A17 Pro, der im iPhone 15 Pro verbaut ist, da ist ja eine 6-Kern-GPU drin. Und es liegt auf der Hand, dass sie dort Chip-Binding betreiben. Bedeutet, dass sie die SoCs verwenden, die nicht den Standard entsprechen oder die quasi nicht den Standard des 6-Kerners entsprechen und haben dort dann ganz einfach den 6. GPU-Kern ausgeknipst. Also sie verwenden da quasi Ausschussware, um das jetzt mal ganz plakativ darzustellen. Also die Ware, die nicht die volle Spezifikation der 6-Kerne entspricht, wird da weiterverarbeitet. Davon kann man ausgehen und deswegen wurde da auch nur ein A17 Pro reingesteckt. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass da irgendein A18er reinkommt. A18 oder A18 Pro, weil wenn man sich anschaut, wie lange Apple das iPad Mini am Laufen lässt oder wie langsam dort die Update-Zyklen sind oder wie lange dort die Update-Intervalle sind, dann hätte man doch da einen etwas aktuelleren Chip reinstecken können. Aber aufgrund dessen, dass sie halt SoC-Recycling oder dort betreiben, kann ich das verstehen. Tja. Und erste Geekbench-Ergebnisse haben auch gezeigt, dass das Ding halt langsamer ist. Wäre schlimm, wenn es die Ergebnisse nicht zeigen würden, weil das sind natürlich Messwerte und da sollte sich in einem Benchmark-Utility sollte sich diese eine Kern schon bemerkbar machen. Ob sie das dann auch im Alltag bemerkbar macht bei den normalen Anwendungen, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Tja. USB-C wurde jetzt upgedatet, 10 Gigabit, vorher waren es 5 Gigabit. das Gerät wird ohne Netzteil aufgeladen, doch mit Netzteil aufgeladen, aber es wird ohne Netzteil geliefert und das Ganze lädt maximal mit 20 Watt, also eine relativ langsame Auflademöglichkeit in Anführungsstrichen. Es gibt keinen physischen SIM-Slot mehr, wir haben jetzt nur noch eine eSIM verbaut, Wi-Fi 6E ist verbaut, das wurde wie gesagt aktualisiert, Bluetooth 5.3. Eine Apple Pencil Pro Kompatibilität liegt jetzt vor und die Startkonfiguration startet jetzt mit 128 GB. Vorher waren es 64 GB und das Ganze geht bei 599 Euro los. Wir haben das gleiche Display, das gleichen 60 Hertz, die es auch schon vorher hatte und ich hoffe mal, dass sie das Display vom Display-Treiber geändert haben, weil beim 6er-Modell gab es ja diesen Jelly-Scrolling-Effekt, also diesen Nachzieh-Effekt und ich hoffe mal, dass sie das zumindest geupdatet haben und dass sich da dort wenigstens ein verbesserter oder aktualisierter Display-Treiber befindet oder im Gerät ein aktualisierter Display-Treiber befindet. Das wäre natürlich schade, wenn dieser Jelly-Scrolling-Effekt sich vom alten Gerät ins neue Gerät vererbt, das muss nicht unbedingt sein. Oder das wäre schade, wenn dieser Makel immer noch im Gerät wäre. Tja, ein minimales Update. Wie gesagt, Apple ist nur so hoch gesprungen, wie sie unbedingt mussten. Es wäre mehr Potenzial nach oben gewesen, nach meiner Meinung.
Ja, das ist auch so, gerade aus der amerikanischen Tech-Presse so, das einhellige oder die einhellige Meinung, da wird halt, alle, was da kräftig bemängelt wird, ist halt Display, kein OLED, kein ProMotion. Mhm. Der Prozessor wird bemängelt. Warum ist es auch kein M-Serien-Chip?
Ja.
Und ich so, Freunde, mit dem, was ihr euch da alles wünscht, in dem Mini, seid ihr schon bei einem Pro, ja, angekommen, was die Technik betrifft. Und sorry, aber erstens mal der Mini, das Mini, wir haben kein Mini Pro, ja.
Ja.
Und vor allem dann auch nicht zu dem Preis. Ja, also.
Ja, das ist korrekt.
Mal wieder gucken. Klar, man hätte sich da ein bisschen mehr wünschen können. Mir ist ein gutes LCD-Display auch mit 60 Hertz auf jeden Fall lieber als so manch günstiges OLED-Panel, was in den günstigen Android-Smartphones verbaut wird, wo du teilweise noch mit OLED-Technik von vor dem Krieg leben musst. Ja. Da steht zwar OLED drauf, aber das will man im Prinzip dann auch nicht haben. Von daher, klar, ich hätte mir da auch ein bisschen mehr gewünscht, gerade was halt, du hast es ja schon angesprochen, die CPU betrifft, gerade im Hinblick dann auch auf die Zukunft, beziehungsweise auf die Langlebigkeit des Geräts, weil da der Update-Zyklus halt auch ein bisschen größer ist bei dem Mini. Aber ja, das, ich wundere mich ja sowieso, warum das Mini überhaupt noch da ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding auch mit jetzt diesem Update ein Verkaufsschlager ist.
Naja, es wird eine gewisse Zielgruppe haben, sonst hätte es Apple wahrscheinlich nicht mehr im Sortiment. Also Apple schmeißt ja gerne mal Produkte raus, dafür sind sie sich ja nicht so schade. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann schmeißen sie das ja raus. Sieht man ja am iPhone Mini, das scheint nicht funktioniert zu haben, Verkaufszahlen technisch. Und deswegen haben sie das entfernt, davon ist auszugehen. Und das iPad Mini scheint irgendwo noch zu funktionieren, auch gerade im Businessbereich.
Ich wollte gerade sagen, wenn da irgendwo ein großer Businesskunde hinten dran steht,
genau,
oder ein gewisser Anwendungsmarkt hinten dran steht, und wenn es vielleicht irgendwo eine Kette ist, die das im oder als Post einsetzt,
genau,
wäre das vielleicht noch ein Grund, das Ding zu machen, ja. Aber ansonsten, also selbst für Kids oder so, finde ich da das vom Preis her eigentlich schon wieder zu viel und da wird ja oft dann auch gerne mal so ein ausgedientes iPhone dann einfach an die Kids weitergereicht, weil vor allem, wenn man mal guckt, heute die großen iPhones, die sind ja so weit von einem Tablet nicht mehr weg. Ja, generell die Smartphones sind bei den aktuellen Größen nicht mehr weit von den Tablets weg.
Ja, und gut, 6,7, 6,9 Zoll haben wir jetzt bei den iPhones. Okay, 8,3 Zoll beim iPad Mini, das ist ja schon nochmal ein Unterschied.
Ja, aber um da ein paar Spiele zu spielen, beziehungsweise ein paar Videos anzugucken, brauchst du nicht unbedingt ein iPad. Wenn du da wirklich gerade auch an die Kids so für diese Anwendungsfälle ein iPhone weitergibst oder so, ist vollkommen ausreichend. Klar, wenn ich später mal auch gerade die Anforderungen vielleicht dann in Staaten oder in anderen Ländern, die digital ein bisschen weiter sind, dass sie da halt entsprechend was brauchen, okay. Aber dann hast du ja eventuell auch die Möglichkeit, über die Schule zu kaufen. Aber ja.
Ja, das muss jetzt jeder sehen, wie er, ja, das ist auch ein Rechenexempel letztendlich. Wenn man das alte iPhone hat und das weitergeben kann, muss man natürlich überlegen, ob der Wiederverkaufswert von einem alten iPhone höher ist als der Neuanschaffungspreis von einem iPad Mini. Das ist immer so ein Rechenexempel letztendlich, ne?
Ja, okay.
Also so würde ich die Rechnung aufstellen.
Ja, ich jetzt wieder nicht, aber.
Ja, höchstwahrscheinlich, wenn man ein 6,7 Zoll iPhone hat, ist es auch ein relativ aktuelles Gerät. Und da muss man halt das ganze Rechner sich gegenüber überstellen, ganz, ganz klar. Obwohl, man hat natürlich dann ein vollwertiges iPhone. Und je nachdem, wie alt die Kinder sind, können sie natürlich mit einem iPhone mehr anfangen als mit einem iPad Mini. Ganz klar. Logisch.
Ja, würde ich jetzt so nicht sagen, gerade wenn du mal guckst von den neuen jetzt mit der Pencil Pro Unterstützung, je nachdem in welchem
Alter
das Kind ist und was es, wie gesagt, eventuell auch oder wie damit machen will, etc. Wäre
stimmt.
Das,
wie ja,
gesagt, das ist halt wieder die Frage des Anwendungsfalls.
Aus der Perspektive gesehen, nur man hat dann halt ein vollwertiges Smartphone, es kommt halt auch auf ja, klar, das Alter das an. Ja. Ne, wenn das Kind in dem Alter ist, wo man sagt, okay, es ist jetzt im richtigen Alter für ein Smartphone oder für ein Telefon in dem Sinne, dann ist natürlich ein Smartphone, denke ich, so vom Gesamtpaket interessanter. Ne? Aber wie gesagt, ich bin großer Fan vom iPad Mini und wenn ich mir mein Nutzungsverhalten anschaue, ich habe ja das Vorgängermodell, das iPad Mini der 6. Generation, das verwende ich wesentlich öfter als mein iPad Pro. Das liegt wahrscheinlich auch am Formfaktor und auch am Gewicht. Das mag auch sein, dass es einfach handlicher ist, etc. Aber das ist wesentlich öfter im Einsatz als mein iPad Pro. Das, wie gesagt, liegt eindeutig auch am Nutzungsverhalten.
Also ich habe ja selbst ein iPad Mini auch mal besessen und war da sehr begeistert davon, aber ich würde mir heute kein Mini mehr kaufen.
Ja, klar. Es hat seinen Reiz, weil es halt sehr kompakt und sehr leicht ist, aber wahrscheinlich ein normales iPad würde es auch tun.
Also wenn ich heute mir noch mal ein iPad kaufen würde, dann wie gesagt auf jeden Fall ein großes iPad, also kein Mini. Welches dann, ist wieder die andere Frage, da müssen wir sich mal überlegen, was man überhaupt damit noch machen will. Aber also ich selbst so sexy oder so schön das mit dem Mini ja ist, gerade auch Gewicht und Handlichkeit, aber
ja.
Nee.
Ja.
Ich wollte dann doch mehr Display haben.
Kann ich verstehen, ja. Gut. Somit haben wir ein neues iPad Mini. Ich bin gespannt.
Für die nächsten 4 Jahre.
Ja, ich bin gespannt, wie lange Apple benötigt, das Gerät wieder zu aktualisieren. Das ist ja immer so ein Ding. Mich
würde wirklich mal interessieren, ob es Überlegungen bei Apple gibt, ein iPad Pro Mini zu machen. Weil auch gerade, wie gesagt, jetzt mit der Vorstellung des neuen iPad Minis, da sehr viele Stimmen halt unterwegs waren, die gesagt haben, sie wünschen sich eigentlich eher ein iPad Pro Mini.
Ja.
Ich frage mich, was du mit der Power in diesem Formfaktor dann machen willst. Weil die Frage stellt sich ja generell bei den Pros. Ja,
ja.
Wir sprechen es ja oft genug an. Ja, die Dinge technisch top. Ja, OS sehen andere anders. Okay, ist auch immer die Frage, was willst du mit dem Ding machen jetzt oder für welchen Zweck kaufst du das iPad? Aber wie gesagt, mich würde mal interessieren, ob es da Überlegungen gibt. Ja, ob Apple dafür. Also wir haben es ja bis jetzt noch nicht gesehen. Das iPad Pro ist ja jetzt mittlerweile auch oder hat ein gewisses Alter erreicht. Wir haben bis jetzt noch kein iPad Pro Mini gesehen. Ob Apple da auch aufgrund der Verkaufszahlen das Mini vielleicht gar keinen Markt sieht für
das. Das glaube ich. Das glaube ich ganz stark, dass sie da keinen Markt sehen und es ist
ja,
natürlich.
Aber die Gerüchte gehen ja auch eigentlich immer in die andere Richtung, größer.
Ja.
Ein größeres iPad Pro.
Und ich meine, was bietet mir das Gerät oder was kann ich auf dem Gerät abbilden, wenn ich extrem viel mehr Power habe? also Videoschnitt auf so einem kleinen Gerät ist ja mehr oder weniger suboptimal. Ist natürlich alles zu realisieren, alles zu machen, aber da brauche ich ja eigentlich ein großes Display für, um es vernünftig abbilden zu können. Man könnte natürlich auch sagen, okay, dann schließt du das über Thunderbolt an ein Display an, wenn du dann das externe Display auch dort betreiben kannst, wenn diese Unterstützung halt auch vorliegt. Ja, kann man natürlich auch so argumentieren, aber nicht jeder will stationär da mit einem Display arbeiten oder die meisten wollen wahrscheinlich das Ganze auch portabel betreiben und mit 8,3 Zoll Videoschnitt zu betreiben, kann man alles machen, aber ob das ergonomisch ist, ob das gut ist, ist eine ganz andere Geschichte.
Vor allem, wenn du mal guckst, wenn du wirklich sagen würdest, ultra portable, zum Beispiel Final Cut Editing Tool oder sowas, ja. Wie du es eben schon gesagt hast, das Display ist natürlich sehr oder relativ klein bei einem Mini. Mhm. Und so viel größer im Prinzip ist das nächste iPad Pro ja dann auch nicht. Vor allem hast du wesentlich mehr, was das oder von der Bildschirmgröße einfach in dem Ding. Und gerade bei Videoschnitt und selbst bei Bildbearbeitung würde ich sagen, macht es mehr Sinn, mit einer Standardgröße zu arbeiten,
ja,
als mit dem Mini. Klar bist du da noch mal portabler, klar bist du da noch mal leichter und kompakter, aber klar gibt es wahrscheinlich auch Leute, die das gerne machen würden.
Ja.
Mir wäre es definitiv zu klein und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Markt an oder dass die Interessenten für so eine Anwendung so groß sind oder die Masse an potenziellen Käufern so groß ist, dass ich das wirklich rechnen würde.
Genau.
Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen.
Weil das Gerät müsste dann natürlich auch teurer werden und das ist wieder das Problem. Natürlich.
Ja, klar. Wenn nicht so teuer wie jetzt ein Standard, aber preislich auf jeden Fall mehr als das iPad Mini. Ja.
Wenn du für 5,99 ein Pro-Gerät bekommst mit M-Chip drin, mit M3 oder mit M4 oder was weiß ich, alles okay, kann man natürlich machen, aber das passt natürlich dann nicht in die Kalkulation rein und das wäre dann natürlich auch wesentlich teurer.
Ja, aber wenn du, wie gesagt, so jemanden, der wirklich eine ultraleichte, sehr leistungsstarke Final Cut, ja, oder von mir aus auch Aperture gibt's ja nicht mehr, aber halt eine Fotobearbeitung unterwegs machen will, den könntest du wahrscheinlich vor allem auch zu dem Preis eher ein Foldable iPad verkaufen.
Ja, gut.
Was richtig. Du von mir aus auf 8 Zoll hast, aufgeklappt auf 15 oder so zum Beispiel. Ja. Von der Bildschirmgröße her, die dann unterwegs da entsprechend drauf arbeiten können. Das wäre, glaube ich, noch ein easier Sell als ein iPad Mini. Klar, und nicht vom Preis.
Nein, klar, logisch.
Weil das wäre preislich nochmal eine ganz andere Lösung. Ja. Aber ich glaube, das wäre für so jemanden, der wirklich ein relativ kompaktes System, was er einfach irgendwo reinstecken kann, aber trotzdem, wie gesagt, die M-Power hat und die entsprechenden Apple-Tools nutzen kann, wäre das, glaube ich, ein einfacher Sell als so ein Mini, wo du wirklich nur ein Mini-Display hast. Und da könntest du, wie gesagt, entsprechend zwar auf einem kleinen zusammengeklappten Formfaktor oder aufgeklappt, könntest du da mit einem größeren Bildschirm, ja, oder von mir aus auf einer Hälfte arbeiten, auf der anderen hast du, also das ginge meiner Meinung nach, oder würde sich besser verkaufen, oder wäre zumindest mal einfacher zu verkaufen als so ein Mini für den Anwendungsfall. Aber das ist ja wieder.
Ja, das ist ja, ganz
wird
andere,
wahrscheinlich so nie kommen.
Ganz andere Baustelle, ja.
Ja.
Gut. Also, das Ding wurde geupdatet, und jetzt haben ja auch viele spekuliert, ach ja, jetzt gibt es wahrscheinlich kein Apple-Oktober-Event mehr oder ein Mac-Event mehr, sehe ich ja ganz anders. Jetzt hat man das bereinigt, das Event. Man muss sich jetzt nicht mehr auf dem Event um das iPad Mini kümmern. Und ich fand auch die Interpretation ganz interessant. Viele haben quasi das iPad Mini als den heimlichen Star von dem Oktober-Event gesehen. Ich finde, wäre nicht der heimliche Star gewesen. Der heimliche Star wäre der Mac Mini. Wenn ein anderer Formfaktor kommt, dann ist das nach meiner Meinung der Star auf dem Event. Aber doch nicht das iPad Mini. Das hätte man beiläufig erwähnen können. Wir haben das jetzt geupdatet, also aber mehr auch nicht.
Nicht mit diesen technischen Daten, ja.
Nein, wie gesagt. Das
hätte
ist
wesentlich mehr kommen müssen.
Wie eine minimalste Aktualisierung. Wahrscheinlich die größte Aktualisierung an dem Gerät ist, wie gesagt, dass man jetzt einen Apple Pencil Pro verwenden kann. Und der Chip ist das der kleinste gemeinsame Nenner, nach meiner Meinung. Also das ist eine ernüchternde Aktualisierung gewesen. Gut, und beim Apple iPad der 10. Generation, da gab es mal wieder eine Preisreduzierung. Wir erinnern uns, das Gerät hat bei 579 Euro gestartet. Dann wurde das Gerät auf 429 reduziert und jetzt auf 399. Allerdings haben sie das Netzteil dann auch rausgeschmissen. Ist ja letztendlich auch nochmal eine versteckte Preiserhöhung in Anführungsstrichen. Weil wer kein Netzteil hat, soll es geben. Ich denke mal, das sind die wenigsten. Aber der muss sich ja dann zwangsläufig ein Netzteil kaufen. Okay. Apple spart es ein wenig Geld. Die Verpackung können sie anpassen und sie müssen halt kein Netzteil mehr dabei packen. 399 Euro bei Apple bedeutet ja auch nicht, dass es der Straßenpreis ist. Ich prognostiziere mal, das Ding wird in den nächsten 1 bis 2 Monaten auf 3,49 Straßenpreis runtergehen. Ist meine Prognose. Straßenpreis, nicht bei Apple, wie gesagt.
Ja, klar.
Und dann muss man sich halt überlegen, ob das ein guter Deal ist. Es ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, in Anführungsstrichen, in die Jahre nicht, aber es ist jetzt schon länger am Start. Muss man gucken, ob das noch ein guter Deal ist oder nicht. Gut. Das zu den
iPads. Vor allem muss man auch mal gucken bei der Preisgestaltung. Klar, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist ja unter anderem das neue bunt oder farbige Kindle, was Amazon jetzt gerade vorgestellt hat. Mhm. Wie war der?
289.
Ja. Das sind zwei komplett unterschiedliche Märkte.
Ja, klar, kann man das nicht vergleichen.
Muss man auch mal sagen. Ja. Wobei es auch Leute gibt, die ein iPad als E-Reader nutzen. Mhm. Wie gesagt, es wird wenige geben, die ein Kindle jetzt als iPad-Ersatz nutzen. Aber es gibt da eine kleine Überschneidung auch bei den Geräten. Und es war lange überfällig, dass da was entsprechend kommt. Ich finde das Produkt sehr interessant und würde mir das auch gerne mal ein bisschen ausführlicher angucken. Was mich gewundert hat, ist, dass die Kritik am Preis so groß war.
Ja.
Ich finde den Preis, wie gesagt, ob er für die Technik angemessen ist, keine Ahnung. Ich habe das Ding nicht in den Fingern gehabt. Ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit der Pressemitteilung beziehungsweise mit der technischen Ausstattung beschäftigt. Mhm. Ich finde es von der Display-Technik her eigentlich ganz interessant. Und ja, mein Gott, wo hast du da denn Großkonkurrenz? Ja, das ist halt das nächste Thema. Mhm. Es gibt noch andere E-Reader, ja, aber jetzt gerade auch wieder mit der Technik, ja, bisschen schwierig, ja, und von daher gerade auch Vergleich, wenn ich es wirklich nur als Reader nutzen will, oder mein Gott, das 2-3 Funktionen mehr, die das OS halt noch hergibt, aber wenn ich das hauptsächlich als Reader nutzen will, gerade im Vergleich zu einem iPad im Einstieg, ist da trotzdem nochmal eine gute Differenz da. Und wenn das Display das hält, was es verspricht aktuell, ja, gerne, ja. Und wie gesagt, ich würde es mir gerne definitiv mal angucken, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, gerade wieder, ja, mal zu gucken, wenn die ersten, beziehungsweise wie halt da unter anderem auch Comics drauf aussehen.
Ich habe ein paar.
Das wäre halt die Frage, weil gerade auch mit Akkulaufzeit etc. ist das halt schon sehr interessant.
Ich habe ein paar Instagram-Videos gesehen von deutschen. Ja, es fällt mir immer schwer, Journalisten zu sagen, es waren YouTuber, also von YouTubern, die nach New York hin eingeladen worden sind, die haben das Display ganz gut abgefeiert. Auch da fällt mir wieder schwer, das objektiv zu betrachten, weil wenn ich auf so ein Event eingeladen bin, ob ich dann noch ganz objektiv über das Display berichte, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da habe ich immer ganz, ganz großes Problem mit. So nach dem Motto, die Hand, die mich füttert, die beiß ich nicht. Und so sehe ich das auch. Also da bin ich immer, es fällt mir immer schwerer, diese Berichterstattung objektiv zu betrachten. Alles anders würde ich es einstufen, wenn da jetzt ein Journalist hinfliegt, der das alles selbst bezahlt hat, der die Spesen halt selbst bezahlt hat. Und da würde ich das ganz anders einstufen, da würde ich das objektiver einstufen. Und das sind ja leider die wenigsten, weil auch die meisten Redaktionen sich heutzutage sowas auch gar nicht mehr im großen Umfang leisten können. Das sind dann meistens nur die ganz, ganz großen Publikationen, die halt dafür ein eigenes Budget haben, die sich solche Reisen selbst finanzieren. Und da sehe ich auch immer so ein ganz, ganz großes Problem. Ich werde immer skeptisch, wenn ich solche sehr euphorischen Berichterstattungen sehe. Da habe ich im Hinterkopf, ja, mein Gott, wer hat das Ganze bezahlt, dass du da auf der Veranstaltung rumtoben kannst? Aber gut, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Genau.
Also im Video sah das ganz gut aus, was man gesehen hat, aber das ist ja auch nicht objektiv. So eine Videogeschichte, da ist ja dann nochmal die Kamera dazwischen und dann hat man Lichteffekte, die dazwischen sind. Also das kann man ja nicht damit vergleichen, wenn man das Ding selbst vor der Nase hat.
Deswegen, das würde ich mir wirklich selbst sehr gerne angucken. Ne?
Ja.
Aber um mal sich das mal, okay, klar, du kannst es auch wieder zurückschicken in 2 Wochen, bla bla bla.
Ja.
Ist auch nicht so unbedingt die feine Art jetzt unbedingt, ja. Aber.
Ja, gut. Zur Not muss man das halt machen, sagen wir es mal so. Ist es nicht die feine Art, aber. Wie
gesagt, man muss es halt drauf verzichten, bis man es irgendwo vielleicht mal.
Ja.
Die Möglichkeit hat, mal in Händen zu halten, ja.
Genau. Gut. Gucken wir mal, wie es damit weitergeht. So, Mark Gurman hat sich auch noch mal geäußert zu den MacBook M4 Leak-Geschichten und er geht davon aus, dass die Leaks echt sind, was ich immer auch ganz lustig fand, dass viele Kollegen geschrieben haben, Mark Gurman bestätigt, dass die Leaks echt sind. Woher will der gute Mann das bestätigen können? Ich bin der Meinung, ja, okay, dass er davon ausgeht.
Wenn er eine Quelle bei Apple hat und Apple ihm diese Quelle ihm bestätigt hat, das passt, ja, dann könnte er es bestätigen. Ja.
Aber gut. Also ich interpretiere das so, dass er davon ausgeht, dass die Leaks echt sind. Und wenn er das sagt, okay, er hat sehr oft richtig gelegen und keine Frage, aber ich fand das ganz lustig, dass man schon den Leaker Mark Gurman oder den Analyst Mark Gurman, wie man ihn auch einstufen mag, schon so viel Glauben schenken mag, dass man von einer Bestätigung ausgeht. Bin ich immer skeptisch. Und er führt es und er sagt auch, dass die Geräte nicht aus China kommen, sondern aus Europa. Und die Begründung finde ich ganz gut, die er da ans Tageslicht gelegt hat. Er sagt, dass Apple eine neue Logistikstrategie fährt und dass die ganzen Logistikzentren in Europa relativ früh beliefert werden, weil das Ganze per Schiff kommt, also auf dem Seeweg kommt. Und das dauert natürlich einige Wochen, bis die Geräte dann in Europa ankommen. Und das hat damit zu tun, dass Apple halt die ganze Geschichte klimaneutraler bewegen möchte. Die ganzen Geräte, früher kamen das immer per Luftfracht und das ist natürlich wesentlich klima- und unfreundlicher, als das Ganze per Schiff zu transportieren. Obwohl natürlich nicht alle Frachter so CO2-freundlich unterwegs sind.
Wenn man sich da mal die Berichte auch gerade von einigen Reedereien halt durchliest, was sie alles machen. Okay, Thema Greenwashing ist nochmal da ein großes Thema, gerade Zertifikathandel etc. Da muss man auch mal gucken, was da letztendlich noch hinten dran steht. Aber wenn es um Techniken geht, es gibt nach wie vor die Testläufe mit den Segeln. Nicht jetzt bei diesen großen Containerschiffen, die man so aus der Berichterstattung kennt, aber gerade auch bei kleineren Modellen gibt es halt einmal diese Segel, die eingesetzt werden oder erprobt werden aktuell. Es gibt diese, nicht diese festen Segel mit Mast, sondern wie gesagt, die in den Wind einfach vorne reinhängst. Mhm. Dann gibt es diese Windturbinen. Diese Rohre, die quasi, wie gesagt, das wird ja momentan, oder gibt es schon einige Schiffe, die unterwegs sind in dem Bereich, plus natürlich Alternativen zum Schweröl.
Ja, klar, es gibt
plus China hat ja momentan auch hier ein akkubetriebenes Containerschiff jetzt gerade angeblich im Einsatz.
Ja.
Man hat nur Bilder gesehen bis jetzt. Mal gespannt, wenn man da mehr Informationen drüber erhält, weil die Bilder waren entweder AI, ja, oder irgendwelche anderen Schiffe, die jetzt nichts direkt mit dem zu tun hatten.
Mhm.
Von daher mal gucken, wenn es da wirklich mehr Infos zu dem Thema gibt.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass Apple da schon drauf guckt, mit welchen Reedereien bin ich da unterwegs.
Davon ist
auszugehen. Weil sie da natürlich auch immer viel Trara drum machen.
Mhm. Ja. Ja, sicherlich, sicherlich. Und du gesagt, kannst natürlich auch ganz andere Mengen transportieren auf dem Seeweg als im Flugzeug. Das ist ganz klar, auf jeden Fall.
Wobei man da auch nicht unterschätzen darf, wie viel Container da wirklich im Meer landen. Aufgrund von Unwettern zum Beispiel. Das ist unglaublich.
Ja.
Andererseits muss man auch wieder gucken, prozentual gesehen zu dem Volumen, was auf der See unterwegs ist, ist das auch schon wieder relativ klein, aber da gehen auch mal Container verloren. Da hat er auch schon, hier haben deutsche Autofirmen auch schon Bestellungen verloren, die auf dem Weg waren in die Staaten rüber, ja, wo dann ja im Prinzip unersetzliche Fahrzeuge mal kurz auf Tauchgang gegangen sind. Ja.
Gibt
das ist natürlich sehr schade dann, aber ja, bleibt, wie gesagt, das sind halt so Transportschäden, die bleiben nicht aus. Aber wie gesagt, das ist ja prozentual gesehen, das ist ja wirklich sehr gering, ja. Und wenn da ein Container mit MacBooks ins Wasser fällt, sehr schade, ja, aber das ist ja nichts, was irgendwo ein Unikat wäre oder so, ja.
Das ist korrekt. Ist dann halt ein Thema der Umweltverschmutzung, wenn also Elektroschrott dann im Wasser landet. Ne? Das ist dann halt das andere Problem. Ja. Vor ein paar Jahren ist ja auch irgendwo vor der deutschen Nordseeküste ein Container mit Überraschungseiern irgendwo im Wasser gelandet. Und dann ist ja eine ganz große Menge an Überraschungseiern am Strand angeschwemmt worden. Da gab es ja auch diese sehr schönen Medienberichte, wo der ganze Strand voller Überraschungseier war.
Ja, ich denke mal, dass sich generell bei dem Thema die Gesetzgebung in Zukunft auch noch ändern wird, weil klar mit Gerichtsbarkeit, wer ist wo zuständig etc. Aber ich glaube, da wird auch noch mehr kommen, dass unter anderem Reedereien auch verpflichtet werden, hinter ihrem, bei solchen
Fällen. Aufzuräumen,
ja. Auch nochmal, genau. Klar, wenn so ein Container untergeht, kannst du auch nichts mehr machen. Aber es gibt ja auch welche, die wirklich je nach Ladung, diese haben, auch noch im Meer treiben.
Mhm.
Von daher, die könnte man auch kostenintensiv
bergen.
Ja, auch wieder bergen. Aber wie gesagt, da wird auch, denke ich mal, noch einiges kommen, gerade im Hinblick auf die ganze Diskussion, die wir sowieso schon seit Jahren haben, mit der Verschmutzung der Meere.
Mhm.
Da wird auch noch was kommen. Ja.
Ja.
Es ist halt die Frage, wie man sich da international halt wieder einigen kann. Das ist eine andere Frage, aber ich denke, da kommt noch was.
Das denke ich auch. Ja, wie gesagt, also er geht davon aus, dass es darauf zurückzuführen ist, dass Apple da eine neue Logistikstrategie eingeschlagen hat. Tja, trotz alledem, egal ob die Dinger schon 2 Monate vorher in Europa sind oder nicht, ist es ein Sicherheitsproblem, was Apple dort hat.
Ja.
Das hätte man besser schützen müssen. Und er ist auch in dem Bericht nochmal davon ausgegangen, dass die neuen Mac Minis und die neuen iMacs auch in Europa irgendwo untergebracht worden sind. Und es war nur eine Glückssache, dass es in Anführungsstrichen nur diese langweiligen M4 MacBooks gewesen sind.
Aber nach wie vor bin ich schon mal gespannt auf die Verpackung.
Ich auch. Ich kann es bis heute nicht vorstellen, dass Apple die Verpackung gleichgelassen hat. Also das kann ich nicht nachvollziehen, weil es ist ja kein großer Aufwand, da ein neues Wallpaper drauf zu machen, auf die Verpackung.
Ja, wir werden es sehen.
Oder sie hatten noch Verpackungsüberschuss von den alten Geräten, weil die technischen Spezifikationen, die sind ja nur per Aufkleber auf die.
Oder sie haben gesagt, ach mein Gott, das Update ist so gering, was wollen wir uns da denn noch die Mühe machen?
Ja, ich glaube, so denkt Apple jetzt, naja, okay, könnte man auch, ja, bei Apple kann man sich einiges vorstellen, ja, das stimmt, ja. Oder sie hatten wirklich noch einen Überschuss an den alten Verpackungen.
Mein Gott, ein Gerücht bei dem Mac Mini Update war ja auch, Apple hatte keine ausreichenden Kapazitäten intern, um da mehr Leute oder mehr Entwicklung zu machen an dem iPad Mini und dann kam mal dieses Update raus. Und jedes Mal denke ich mir dann auch wieder, ein Laden wie Apple, keine Kapazitäten,
Ja, aber das hört man sehr oft. Das hört man sehr oft aus ganz vielen verschiedenen Quellen. Ja, ja.
Wir reden ja auch regelmäßig drüber. Ja.
Immer wenn was nicht so nach dem Geschmack der Kunden und den Fanboys ist sozusagen, dann sagt man, oh, das liegt an den Kapazitäten. Ich glaube, dass das nicht immer der Fall ist. Gerade beim iPad Mini nicht. Da hatten sie ja 4 Jahre Zeit, sich über das Update Gedanken zu machen. Also ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt. Und das mit dem SoC, das ist reine Berechnung, weil sie halt dieses Chip-Binding betreiben.
Mein Gott, der fällt ja eh vom Band. Wie gesagt, da gibt's halt mal ein paar, die nicht ganz so dolle sind.
Genau.
Und haust die da halt rein. Ja. Das, ja, mein Gott, das ist bei Intel oder bei AMD ja auch nichts anderes. Da hast du welche, die halt oder deswegen hast du ja teilweise ja auch, wie gesagt, diese Chip-Familien, ja. Etc. Ja, und dann hast du halt einen mit 12 Kernen, ja, einen mit 14, 16, 18 Kernen. Und dann, wie gesagt,
das gab es ja schon immer.
Derselbe Chip, aber es.
Das gab es schon immer.
Ja,
also, das gab es schon. Also, das erste Mal habe ich davon gehört bei den 486er-Geräten. 486, ja.
Es ist nichts Neues, ja.
Das ist ein alter Hut. Und wie gesagt, da hätten sie ja auch technisch gesehen einen A18 Pro reinmachen können, aber das hat nach meiner Meinung eindeutig, wie ich das eben gerade gesagt habe, mit der Chip-Binding-Geschichte zu tun. Reine wirtschaftliche Vorgehensmaßnahme.
Ja, und es ist halt die Frage, wie viel fallen halt von dem Pro aus vom Band, ja? Hast du da nicht einen besseren Einsatzzweck als jetzt ein Mini, ja, was sich sowieso vielleicht nicht so gut verkauft, ja? Klar kannst du auch wieder sagen, dann sind die Stückzahlen vielleicht so gering, dass du dann den Pro trotzdem reinhämmern könntest. Aber das ist ja, wie gesagt, wenn du den 17 Pro sowieso vom Band laufen hast und dann auch noch in Stückzahlen, ja, beziehungsweise diese Chips hast, die du vielleicht sonst wegwerfen müsstest, dann kannst du dann da reinstecken.
Ja, ich meine.
Klar können wir darüber meckern, ja, aber.
Du kannst es im Endeffekt nur damit bewerten, dass du das Gerät nicht kaufst. Das ist das Einzige. Fertig. Dann merkt es Apple mehr oder weniger, wenn die Masse die Geräte nicht kauft. Das ist das Einzige, was Apple merkt. Gut. Also, jetzt sind wir trotzdem wieder aufs iPad gekommen. Das ist ja irgendwie so der grüne Faden oder der rote Faden, der sich durch das Gerät zieht. Obwohl im Fall von Apple eher der grüne Faden, weil sie sind ja sehr grün unterwegs. So, es gibt Neuigkeiten zur Apple Vision ohne Pro.
Ja, schön wäre es, wenn wir Neuigkeiten hätten dazu.
Naja, die Preisgeschichte, die Preisprognosen von Mark Gurman, die sind ganz interessant, weil da hat er sich jetzt konkret dazu geäußert, wie das Gerät preislich angesiedelt werden soll. Und $2,000 soll das Gerät.
Also wenn sich diese Gerüchte bestätigen.
Also er geht davon aus, dass das Gerät $2,000 kostet und das wären so nach meiner Berechnung, wenn man sich so anschaut, wie Apple das umrechnet bei den anderen Geräten, was Apple da für eine Rechnung aufstellt bei den anderen Geräten, wäre das bei uns so circa 2.400 Euro. Also ich gehe mal davon aus, 2.399 wird das dann im Handel kosten. Viele Kollegen haben sogar gesagt 2.500 Euro. Ich sehe das ein bisschen positiver. Ich denke 2.399 Euro.
Zu teuer.
Bin ich auch der Meinung, dass das noch viel zu teuer ist.
Bis maximal $1,300 dürfte das Ding kosten.
So sehe ich
das. Und selbst da hätte Apple nur eine Möglichkeit, das zu den Preisen entsprechend auch in Mengen in den Markt zu bringen, weil sie Apple sind.
Absolut.
Meta hatte Probleme mit solchen Preisen. HTC hat Probleme mit solchen Preisen. Generell jeder Hersteller, der, wie gesagt, um die $2,000 irgendwo Hightech oder Brillen in der Preislage verkauft, macht's wie oder hat seinen Markt im Prinzip in Anwendungen, die wie Apple auch mit der Vision Pro aktuell in der professionellen Anwendung irgendwo liegen. Klar, verkaufst du auch an Endkunden, aber das ist so ein geringer Teil.
So sehe ich das auch, ja. Also das ist
ja. Und gerade auch in Anbetracht dessen, ja, dass Meta ja wirklich brachial versucht, mit der Quest 3 und der 3S, da halt zu sagen wir mal, Dumpingpreisen, die Technik in den Markt zu drücken, beziehungsweise da halt Käufer zu finden für die Technik, wird auch eine 2.000 Dollar Vision nicht die Stückzahlen einfach absetzen können, um da Mengen einfach zu generieren.
Ja.
Das ist zu teuer.
So sehe ich das auch.
Ja, aber Thomas, die Technik, die in dem Ding drin steckt. Klar, Technik hat seinen Preis. Mhm. Wir haben seine Vision Pro gesehen. Klar hätte Apple die auch ein bisschen günstiger verkaufen können, aber das ist halt nicht Apple. Ja, die haben da halt wirklich mal zeigen wollen, wo der Hammer hängt mit der Technik. Mhm. Ja, andere Anbieter. Ja, aber wie gesagt, mit dem, was da drin steckt, etc. Ja, auch gerade mit dem eigenen Silicon. Ja, Apple. Ja, mhm. Preis. Okay, muss einem nicht gefallen. Sie haben es gemacht. Mhm. Aber wie gesagt, 2.000 Dollar ist noch, oder bis zu, ne, doch 2.000 Dollar. Selbst für Apple ist das zu viel.
Ja, ich meine, wir reden ja auch davon, dass die Geräte ja downgesized werden. Das heißt, kleinere SoC, geringere Auflösung, kein Frontdisplay, also keine Eyesight-Geschichte. Und wahrscheinlich auch die Materialwahl wird in etwas günstiger ausfallen. Wenn Sie das Ganze jetzt anders gestalten würden, dass die Vision Pro quasi das Einstiegsmodell wird und die Vision Pro 2 dann auf anders preislich gestaltet wird, dann würde das ganz anders aussehen. Aber das ist ja nicht die Strategie, die Apple wahrscheinlich einschlagen wird.
Also ich glaube nicht, dass wir bis die günstigere Version kommt, sehen werden, dass da ein schwächerer Chip drin ist als bei der aktuellen Pro. Das glaube ich nicht.
Ja, ja.
Wie gesagt, also, die Pro wahrscheinlich dann vielleicht nochmal einen besseren, beziehungsweise warum brauchst du da noch mehr Power? Ich denke, das wird wirklich über die technische Ausstattung kommen in Bezug auf Displays,
Sensoren
und Frontdisplay.
Ja.
Wie gesagt, eingesetzte Materialien, vielleicht mehr Kunststoff oder nur Kunststoff, muss man mal abwarten, was dann wirklich da der preistreibende Faktor sein wird. Aber ich denke mal wirklich die Displays, die drin sind, da wird man halt Kompromisse machen. Und da ist halt wieder die Frage, inwieweit machst du dir über so eine günstigere Version sogar noch Konkurrenz im professionellen Umfeld? Überall da, wo so 5-Pixel-Auflösung nicht drauf ankommt.
Na gut.
Klar könntest du dann da in dem Bereich auch noch mal mehr Brillen verkaufen, aber ich denke mal, Apple will das ja eigentlich in den Konsumermarkt bringen.
Also den Bereich, den ich kenne, das ist der medizinische Bereich und da will man natürlich die Auflösung so hoch wie möglich haben. Da geht das nicht.
Es gibt ja noch andere Anwendungen.
Ja, gibt eine, klar, logisch, klar. Also, das ist richtig. Ja.
Wie gesagt, jede professionelle Anwendung, bei der es nicht auf diese 5-Pixel-Differenz ankommt, in Anführungszeichen natürlich, weil wir wissen ja nicht, welche Displays da drin sind, ja, die wird das Ding dankenderweise annehmen. Die sind froh für jeden Dollar, den sie sparen können. Gerade wenn sie vielleicht überlegt haben, da nochmal 5 Geräte mehr zu deployen oder für Tests oder für Entwicklungen anzuschaffen, dann sind sie doch froh, wenn sie da noch die Dollars entsprechend sparen können.
Klar, logisch. Es kommt auch immer auf die Branche an, ganz klar, ja, und richtig, das ist korrekt. Und
wie gesagt, ich glaube nicht, dass da ein schwächerer Chip reinkommt als in die aktuelle Pro.
Das wird man sehen.
Dass die nächste Pro, wie gesagt, einen besseren Chip bekommt.
Das liegt auf der Hand.
Aber ich glaube nicht, dass die günstigere Version einen schwächeren Chip bekommt. Mhm.
Ja, ich meine, da ist jetzt ein M2 drin. Wie tief will man denn noch sinken, wenn man auf den M1 zurückgehen oder was? Also
ich könnte mir vorstellen, dass du da M2 bleibst.
Und die andere dann vielleicht M4 bekommt, die große, die Pro 2 dann.
Ja. Oder je nachdem, wann die wirklich auf den Markt kommt, ist ja wieder die Frage, bei welcher Chip-Generation bist du sowieso.
Ja,
da
genau.
Kommt da nicht sogar eine M3 rein.
Ja. Eine M3 glaube ich nicht, weil den wollen sie ja wahrscheinlich komplett schnellstmöglich killen, wegen den teuren Produktionsprozess.
Dann könnte da genauso gut ein 2er drin sein. Ja. Also drin bleiben.
Drin bleiben, ja, ja. Mhm. Oder vielleicht stecken sie ein M2 Pro rein oder keine Ahnung, dann ist ja auch egal. Aber jedenfalls noch kleiner glaube ich nicht, weil dann wären sie ja bei M1 und das Ding ist nun wirklich mehr oder weniger Geschichte.
Ja.
Ja, wie gesagt, Anfang 2025, ob Anfang oder Ende, da hat er sich jetzt nicht so geäußert. Das kann auch Dezember 2025 sein, keine Ahnung. Die Vision Pro 2 soll 2026 kommen, okay. Und dann arbeitet Apple noch an einer Smart-Glas-Geschichte, ähnlich wie diese Ray-Ban Kooperation, die da am Start ist. Das soll 2027 kommen. Zeitgleich arbeiten sie insgesamt an 4 Modellen derzeit, an 4 neuen Geräten. Da bin ich gespannt. Und wenn ich mir das alles
so überraschend, ja.
Und wenn ich mir das alles so anschaue, dann kann ich schon die Argumentation verstehen, dass Apple irgendwo das ganze Personal rund um dieses ganze Vision-Projekt bindet und dass das ein oder andere Produkt vielleicht nicht so viel Liebe und Innovation bekommt, wie es sich die Kunden wünschen.
Ja, das ist ja das, wir hatten es vorhin ja schon kurz angesprochen, das ist ja das, was man generell ja von Apple immer mal wieder hört oder auch gerade hier aus der Richtung German oder andere Analysten ja auch, dass intern wieder Teams umgeschaffelt werden, weil mehr Personal oder mehr Manpower, beziehungsweise Engineering-Power, Engineering-Power dann halt bei einem anderen Projekt gerade gebraucht wird, wie jetzt zum Beispiel eventuell bei der Vision, und dass man da halt aus dem iPad oder aus dem MacBook-Team dann halt Leute abzieht und da mit ransteckt.
Genau.
Genau dasselbe hören wir ja regelmäßig auch über Softwareentwicklung, ja. Wir ziehen mal macOS-Entwickler ab und stecken die ins iOS-Team, Und so gesund ist es nicht, Also da würde man sich wirklich mal wünschen, das, und wie gesagt, wir hatten da, ich glaube, in der letzten Sendung auch drüber gesprochen, das iPhone ist ein sehr wichtiges Produkt einfach für Apple. Dann geht doch bei macOS 10 auf einen 2-Jahres-Rhythmus.
Und macht es dafür stabiler.
Jährlich einfach ein technisches Update. Irgendwo vielleicht 2-3 neue Funktionen, aber nicht, dass hier jedes Jahr der Druck einfach da ist. Wir müssen hier einen Punktsprung, wirklich eine Versionsnummer nach oben, und müssen da krampfhaft gucken, dass wir da irgendwas. Nee, dann macht doch einfach, oder da einigt euch doch da wirklich hier, wir machen hier, wie heißt es aktuell, Sequoia?
Sequoia, ja.
Ja, und dann machen wir halt ein Snow Sequoia noch rein, zu dem Jahr, irgendwo hier sowas in die Richtung, und dass du da, wie gesagt, und dann hast du spätestens im 2. Jahr ein wirklich gut rundlaufendes System, keine Bugs ist jetzt wahrscheinlich so ein Unding, das wird's
nie geben.
Aber wo du wirklich ein System hast, wo du sagen kannst, jetzt ist es erwachsen, jetzt sind wir da auf einem Level, wo du sagen kannst, okay, das passt, und die Jungs und Mädels haben Zeit, nochmal ein weiteres Jahr Zeit, sich halt um den nächsten großen Sprung zu kümmern. Und wie gesagt, dann sollen sie halt iOS, wie gesagt, jedes Jahr ein neues Telefon, jedes Jahr ein Update, Die Kunden, klar, es gibt viele Kunden oder auch gerade Blogger, die sagen, hier, Apple sollte da mal eine Pause einlegen und sich mal mehr Zeit gönnen und dann vielleicht auch wirklich innovative Sprünge machen. Mein Gott, früher ging es allen nicht schnell genug, Und wir haben uns an den Rhythmus jetzt einfach gewöhnt. Und das ist halt ein Problem, da halt auch wieder wegzukommen, gerade beim iPhone. Und es wird halt schwierig, solange sie da nicht wirklich, und wir hatten letzte Sendung ja drüber gesprochen, am Rhythmus der Hardware was ändern, wird es auch sehr schwierig, am Rhythmus von iOS was zu ändern, weil wir sind es einfach gewohnt, du kriegst jedes Jahr zusammen mit dem iPhone auch eine neue iOS-Version und neue Features. Wie gesagt, bei dem Druck, der einfach da ist, braucht man sich nicht wundern, dass dann gerade so Features wie Apple Intelligence ein Rollout haben über 6 Monate nach Release oder so,
Ja, das sehe ich genauso. Also
ich habe eben schon gedacht, du wärst weg.
Nee.
Nee, aber ich auch null Ausschlag eben bei mir in der Software gesehen. Und ich so, ups, ist überhaupt noch da? Hast du jetzt ins Leere gefunkt?
Nee, ich musste mich mal ganz kurz muten. Ja. Hast recht. Weil, wenn ich mir anschaue, wie viel Probleme teilweise Sequoia macht, das ist nicht so schick.
Ja, vor allem, wie gesagt, ich denke, da würde es weniger Schmerzen bereiten, wenn wir halt nicht jedes Jahr ein Update bekommen. Wie gesagt, iOS und iPhone nochmal eine ganz andere Geschichte. Da hat sich Apple in der Ecke manövriert. Da wird es ganz, ganz schwierig rauszukommen. Egal, wie viele Leute sagen, und hier Innovationen fehlen und es ist immer nur dasselbe iPhone. Lass sie doch mal wirklich ein Jahr aussetzen.
Ja, genau.
Und dann kriegst du wieder nur negative Berichterstattung. Apple kann es nicht mehr. Ja, und wir hatten ja immer recht, ja, und Apple, also wie gesagt, das finde ich für Apple wirklich eine Herausforderung, zu gucken, wie sie das in den Griff kriegen. Sie haben es ja, ja, manche würden auch wieder sagen, sie haben es nicht im Griff. Ja, wir sehen es an Apple, jetzt gerade auch wieder an Apple Intelligence, ja, ist zum Stichpunkt nicht fertig gewesen und bla bla bla. Ich denke nicht, dass ich Apple hätte noch ein weiteres Jahr leisten können und hätte da hinter verschlossenen Türen an Apple Intelligence gearbeitet und hätte das erst nächstes Jahr präsentiert. Dann hätte jeder wieder gesagt, Apple verschläft den Zug, ja. Also ja. Die Apple ist da wirklich in einer sehr, sehr schwierigen Lage und egal, was sie machen, ist eigentlich falsch.
Nee, ich würde jetzt nicht sagen, wenn sie jetzt die Strategie einschlagen würden, Desktop-Updates nur alle 2 Jahre, nee, dass sie dafür das falsch machen würden. Ich glaube nicht, da würden sie vieles richtig machen.
Ja, vor allem, das ist für Apple wesentlich einfacher als, wie gesagt, mit iPhone und iOS.
Absolut.
Da sehe ich gar kein Problem. Und wie gesagt, und wenn du sagst, okay, wir machen dann, du kriegst trotzdem noch ein Update im Jahr, was halt über Sicherheitsupdates oder Bugfixes oder sowas hinausgeht. Du kriegst trotzdem ein Update, aber das ist ein kleines Ding, da bringen wir vielleicht 1-2 Funktionen, ja, die dann aber auch wirklich 100% funktionieren und oder vollständig sind und zu dem Stichtag auch verfügbar. Aber dafür, wie gesagt, kümmern wir uns hauptsächlich um Stabilität, Bugfixes, ja, und so weiter, ein paar optische Verschönerungen oder hier ein Tool oder da eine Funktion. Aber ansonsten ist es halt viel unter der Haube. Ist, wie gesagt, meiner Meinung nach beim Mac wesentlich einfacher umzusetzen und wird auch gerade im professionellen Umfeld, denke ich mal, wesentlich positiver aufgenommen, als wenn du von heute auf morgen sagst, hier, wir machen iPhones oder iOS nur noch alle 2 Jahre.
Ja, und ich denke, der Innovationsdruck oder der Druck von der Kundschaft ist im Desktop-Bereich nicht so hoch wie im iPhone-Bereich oder im iOS-Bereich. Da wird einfach mehr erwartet, weil auch eine höhere Verbreitung der Geräte einfach vorliegt und weil viel mehr Leute damit konfrontiert sind mit den Geräten. Und im macOS-Bereich ist der Innovationsdruck von der Kundschaft her oder der nicht so hoch wie gesagt bei iOS. Obwohl das stört Apple ja sowieso nicht so, wenn ich mir iPadOS anschaue.
Das wollte ich gerade noch ansprechen. Weil selbst wenn du sagst, okay, macOS machen wir das so, dafür haben wir jetzt vielleicht 5 Ingenieure mehr frei, also im Markt, einfach so in den Raum geschmissen. Und die Jungs und Mädels, die nehmen wir uns und setzen die an iPadOS.
Genau. Ja. Aber die Frage
ist, der Rest kann in Ruhe, ohne Druck, an macOS arbeiten.
Ja. Aber die Frage ist wirklich, ob Apple iPadOS aufgrund mangelnder Manpower so schleifen lässt oder ob das einfach nur strategisch oder ob das nicht gewollt ist. Das ist die ganz andere Frage. Ne?
Es ist definitiv auch gewollt.
Ja.
Nur denke ich mal, ist auch gewollt mittlerweile einfach falsch aufgrund der Tatsache, dass die Hardware mittlerweile im Prinzip eins ist. Du bist auf allen Systemen mittlerweile auf Apple Silicon. Gerade iPad Pro, MacBooks, laufen im Prinzip auf derselben Hardware.
Ja.
Und die Frage, die jetzt immer dringender, beziehungsweise die sich immer mehr aufzwängt, ist, warum iOS einfach in der Zeit stehen geblieben ist. Weil die paar Funktionen, die immer wieder kommen, sind iPad-Sachen, klar, aber die kommen dem, was die Hardware kann, nicht annähernd irgendwo hin. Ja.
Absolut.
Und das ist halt jetzt wirklich eine Frage, die sich Apple stellen muss. Klar, wir konnten früher nicht so. Wir wollten hier ein Touch First, und ein Ding zwischen iPhone und MacBook im Prinzip, Nur mittlerweile, wie gesagt, müssen Sie sich wirklich die Frage stellen und auch gefallen lassen, dass die Frage gestellt wird, ist das noch der richtige Ansatz für das iPad? Gerade auch aufgrund der Tatsache, dass Sie selbst das Pro gebracht haben.
Ja, aber das ist ja eine Diskussion, die stellen wir uns ja schon oder die diskutieren wir ja schon so lange, diese Diskussion. Nicht nur wir, sondern auch ganz viele andere Leute. Das,
ja, alle im Prinzip.
Es gibt da so ein paar Hardcore-iPad-Fans und iPad-OS-Fans, die sich das Ganze schön konfigurieren und sich sehr schöne Workarounds basteln und sich das Ganze.
Ich würde es nicht unbedingt Workaround nennen, aber die sich ihre Workflows entsprechend zusammenstellen.
Ja, so kann man es auch ausdrücken. Negativ gesehen ist es ein Workaround und für die ist es halt ein Workflow. Und das mag ja alles sehr schön sein, aber wenn ich mir dann die Preisgestaltung anschaue, wie viel ich ausgebe für so ein iPad Pro in 13 Zoll und eine Tastatur dazu kaufe und einen Pencil dazu kaufe, in welche Preisbereiche ich da vorstoße, dann kann ich mir auch gleich einen richtigen Computer kaufen.
Ja, das ist natürlich auch die Frage, gebe ich absichtlich so viel Geld auch für ein System aus, was einfach wesentlich simpler auch in der Anwendung ist? Will ich unbedingt jetzt ins Filesystem einsteigen müssen, etc.? Ja, das ist. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich aufgrund dessen für ein iPad entscheiden.
Aber
trotzdem bedeutet das eine ja nicht, ja, oder schließt das eine ja nicht das andere aus. Es kann ja trotzdem mehr und bessere und Mac OS 10 ähnlichere Möglichkeiten geben, die du nicht unbedingt ja auch vielleicht nutzen musst, wenn du das nicht nutzen willst.
Genau.
Aber irgendwo sollte da vom OS mehr möglich sein, als das, was wir momentan mit iPadOS haben.
Genau, zumindest im Pro-Bereich. Man könnte ja auch da Differenzierungen.
Mindestens mal da, genau.
Man könnte ja auch ein iPadOS in der Pro-Version haben. Das wäre ja auch denkbar. Dass die R-Geräte und die Standardmodelle und das iPad Mini ein normales iPadOS bekommen und die Pro-Modelle dann ein iPadOS in der Pro-Variante bekommen. Wäre ja auch eine Idee. Dass dann auch dem Namen Pro gerecht wird. Aber okay, das Thema lässt uns auch nicht los und solange Apple da keine gravierenden Maßnahmen vornimmt, wird uns das Thema auch noch jahrelang weiter begleiten.
Auf jeden Fall.
Ja. Und ich habe es ja auch versucht, ganz viele Anwendungen auf das iPad Pro zu übertragen oder meinen Workflow auf das iPad Pro zu übertragen, aber es hat nicht funktioniert. Also alles, was Office anlangt, okay, keine Frage. E-Mail, Websurfen, Online-Banking, das kann man alles mit dem Gerät machen. Aber da bräuchte man auch kein Pro-Gerät für. Das könnte man auch locker mit dem iPad Air erledigen. Genau. Also das rechtfertigt nach meiner Meinung auch kein Pro-Gerät. Also von daher
hat das. Solange man mit der Schriftgröße leben kann, kann man das auch im Mini machen, ja.
Zum Beispiel. Genau. Na gut. Aber es gibt noch eine andere schöne Information aus den Staaten. Die University of California, die in San Diego zu Hause ist, die haben einen sehr positiven Bericht über eine Testphase, wo sie 20 minimal invasive Eingriffe mit der Vision Pro erledigt haben.
Minimal innovative.
Nee, innovativ ist das schon. Es ist nur minimal invasiv.
Ja, klar.
Konkret sind das solche Operationen, wo man zum Beispiel ins Knie reingeht und den Meniskus operiert. Das ist so eine klassische Minimalinvasiv-Geschichte. Und ich glaube, heutzutage kann man auch schon den Blinddarm minimalinvasiv entfernen. Da muss man auch keinen großen Schnitt mehr machen. Da geht man über Löcher in den Bauchraum rein, etc. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Anwendungsszenarien. Und man hat halt den großen Vorteil, wenn man die Apple Vision Pro dafür benutzt, dass man den Bildschirm und die Kamera, die ja dann sich im Inneren des Körpers befindet, nicht weit von sich wegstehen hat, sondern man hat das ganze Geschehen logischerweise in der Vision Pro. Man muss sich nicht verrenken, man muss nicht auf einen Bildschirm schauen, es ist ergonomisches Arbeiten. Man kann es viel besser erfassen, wo man gerade im Körper ist, etc. und kann wesentlich ergonomischer arbeiten. Also das war so der Haupttenor, der sich durch die ganze Berichterstattung durchzieht. Und die Operateure waren sehr begeistert über die Arbeitsweise mit der Vision Pro bei diesen minimalinvasiven Eingriffen. Und was mich so etwas gewundert hat, und da habe ich dann auch noch mal nachrecherchiert, dass da überhaupt eine medizinische Zulassung für erfolgt ist für, oder erfolgte für das Ganze. Und das liegt ganz einfach daran, dass man parallel dazu ein Backup-System am Start hatte. Das heißt, die konnten innerhalb von Sekunden auf das traditionelle, konventionelle System umschalten. Und da es sich ja bei solchen Operationen nicht um Operationen handelt, die, wo es sich um Leben und Tod dreht sozusagen, also keine Akutoperationen, ist es natürlich durchaus möglich, ein paar Sekunden zu warten und dann auf ein konventionelles System umzuschalten. Bedeutet, ob ich jetzt die Kamera eine Minute länger im Knie habe oder eine Minute kürzer im Knie habe, ist dafür unbedeutend, und ob ich jetzt diese Backup-Kamera nochmal einführe oder nicht, ist auch unbedeutend, und deswegen gab es für diese Operationsreihe auch die Freigabe, dass man mit der Apple Vision Pro arbeiten konnte, und weil man halt parallel ein Backup-System am Start hat, wo man sofort umschalten kann. Gut, das beruhigt mich ja dann doch ein bisschen. Aber schön, dass das da, wie gesagt, schon Einzug gehalten hat. Es wird in anderen Universitäten, also das ist jetzt nochmal so aus meiner persönlichen Erfahrung, auch schon in dieser Art und Weise experimentiert, allerdings noch nicht am lebenden Objekt. Da gibt es dann halt diese Knieoperations-Attrappen sozusagen, also Nachbauten von einem Knie, und da wird dann auch schon mit der Apple Vision Pro trainiert und experimentiert, aber in Europa ist es nach meiner Meinung bisher noch nicht am lebenden Objekt getestet worden. Hm. Ja. Ja, schön. Klingt gut. Und da sieht man nach meiner Meinung auch ganz stark, wo die Vision Pro derzeit ihre Stärken hat im professionellen Einsatz und nicht im Endkundenbereich. Gut, gut. Tja. Da sind wir beim nächsten Thema, wo wir gerade bei innovativer Technik sind. Ein Ex-Apple-Designer und ein sehr hochkarätiger Ex-Apple-Designer, Produktdesigner, nämlich einer der Väter vom allerersten MacBook Air. Ich betone einer der Väter, weil da waren einige Designer für zuständig. Der hat jetzt eine neue Firma gegründet. Nuio nennt sich die Firma, und die hat sich auf Eingabegeräte spezialisiert. Das erste Produkt ist ein Keyboard, was man eigentlich, wenn man in die Urzeit von Apple zurückschaut, schon in ähnlichen Designansätzen bei Apple gesehen hat. Das ist ein Keyboard, was zwei getrennte Eingabehälften hat, für links und für rechts, und das Ganze komplett getrennt ist. Sowas Ähnliches gab es bei Apple schon mal, die konnte man dann auseinanderziehen, die war zwar noch mechanisch miteinander verbunden, aber solche Ansätze kennen wir ja eigentlich schon aus den Keyboard Innovationszeiten, sage ich jetzt mal, wo man sehr viel damit experimentiert hat. Und vieles hat sich dann auch durchgesetzt, vieles ist wieder vom Markt verschwunden. Microsoft hat mit dem Natural Keyboard auch experimentiert. Ich glaube, hat es in ähnlicher Form auch noch im Sortiment, aber diese typische Urform, ja, es hat sich nie so etabliert. Aber es wird jetzt wieder versucht, mit diesem Flow-Keyboard sowas auf den Markt zu bringen. Und hier hat man halt keine Verbindung mehr. Man hat zwei physisch voneinander getrennte Eingabebereiche, die per Bluetooth mit dem Rechner verbunden werden. Und somit kann man sich diese Eingabefelder oder diese Keypads auf dem Schreibtisch so positionieren, wie man sie gerne hätte. Tja, ob das jetzt wirklich ergonomisch ist, und ob sich das wirklich weit verbreitet, das halte ich jetzt mal für dahingestellt. Da setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran. Aber ein Versuch ist es wert. Und ich hoffe, dass es da noch weitere Produkte aus dem Hause geben wird, weil mit dem Produkt lange Zeit am Markt zu bestehen, das ist, denke ich mal, nicht so einfach. Und der Preis ist auch relativ selbstbewusst, liegt bei 400 US-Dollar. Ja. Also aufgerundet $399, derzeit nur in den Staaten. Es gibt noch keine Lokalisierung der Tastaturen für andere Länder derzeit. Und das ist aber auch ganz wichtig, dass das dann auch kommen wird, weil wenn man irgendwo eine Marktdurchdringung erreichen möchte, dann ist es natürlich wichtig, dass man auch in andere Länder ausgreift sozusagen. Finde ich etwas fragwürdig, dieses Konzept. Hast du sowas schon mal getestet, diese zwei getrennten Eingabefelder?
Ich war da mal ein sehr großer Fan von, also von diesen geschwungenen Tastaturen, jetzt nicht getrennt.
Ja.
Aber wie du es ja schon angesprochen hast, es gab da ja früher auch, oder es gibt da ja Hersteller, die das noch haben.
Ja.
Unter anderem ja auch, ich glaube, nach wie vor auch Microsoft.
Ja.
Die haben da in ihrem Portfolio, glaube ich, da auch noch sowas.
Mhm.
War ich ein sehr großer Fan von diesem natürlichen Schreiben. Bin aber seit Jahren oder habe seit Jahren da nichts mehr in diese Richtung, weil die mir einfach auch von der Bauart nachher zu groß waren. Weil ich ja eigentlich doch ein Freund von recht kleinen und kompakten Tastaturen bin.
Mhm.
Ich habe jetzt gerade auch bei Kickstarter etc. 2, 3 Sachen gesehen von teilbaren Tastaturen, die entweder halt als normale Tastatur genommen werden können oder die du halt teilen kannst. Von den Preisen her fand ich es teilweise auch wie das jetzt halt relativ teuer. Oder war es mir für die Art und Weise, wie gesagt, wie ich dann die nutzen würde, war es mir dann zu teuer. Aber generell, wenn man auch mal sich gerne, also ja selbst mal so die Handhaltung einfach anguckt, finde ich das schon sehr interessant. Beziehungsweise, wenn auch jemand gerade Probleme hat mit normalen Tastaturen, schon sehr sinnvoll. Mein Gott, ich komme mit meinen Tastaturen sehr gut zurecht. Also von daher sehe ich jetzt für mich selbst nicht den Zweck, aber ich hatte mal sowas, ja.
Mm. Hm. Ja, da gebe ich dir recht. Die sind teilweise auch etwas größer. Logischerweise müssen sie auch größer sein, weil sie ja auch ein wenig auseinanderliegen, die Tastenfelder, auch wenn das Keyboard generell physisch noch miteinander verbunden ist. Trotzdem braucht man ja ein wenig mehr Platz, um die Tasten unterzubringen. Das ist korrekt, ja. Ich glaube, Logitech hat jetzt gerade, was heißt gerade, vor ein paar Monaten auch sowas Ähnliches rausgebracht, wo die Tasten etwas natürlicher angeordnet sind, sagen wir es mal so. Und das allererste Natural Keyboard von Microsoft, das war ja ein Riesending. Das hatte ich auch. Das war ja, da war der Schreibtisch ja voll. Und ich hatte ja nie kleine Schreibtische. Also wenn ich das schon sage, dass der Schreibtisch dann voll war, dann muss das ein Riesending gewesen sein. Und das war wirklich ein Wahnsinnsding. Aber das war schon lange her. Das war noch vor PS2-Stecker. Das hatte noch einen DIN-Stecker. Also das zeigt ja, wie lange es solche Keyboards schon gibt. Naja, schauen wir mal, wie gut und wie schnell dieses Keyboard Verbreitung findet. Ich bin da so ein bisschen pessimistisch, ehrlicherweise. Übrigens war der Tom Wilson. Tom Wilson hat sich quasi von Apple verabschiedet. Der muss ja, wenn er einer der Designer vom ersten MacBook Air gewesen ist, der muss ja auch schon in einem fast schon Rentenalter sein.
Der hat auf jeden Fall ein paar Jahre mitgemacht, ja.
Ja.
Ist die Frage, ob er überhaupt noch arbeiten müsste.
Vielleicht macht er das aus
Stock-Options, die er wahrscheinlich hatte, oder Möglichkeiten halt mit Aktien.
Just for fun. Apple. Also, weil er eine Aufgabe braucht. Mhm. Oder nicht zum alten Eisen gehören möchte. Schauen wir mal. Okay.
Ja, mein Gott, wenn ihm die Arbeit Spaß macht, warum nicht?
Ja.
Es ist
ja
immer schön, wenn man finanziell nicht drauf angewiesen ist. Ja.
Das ist korrekt. Und wenn er an das Produkt glaubt, wo ich von ausgehe, sonst würde er das nicht in den Start bringen, dann ist es doch okay. Warum nicht? Man kann ja auch mit kleinen Produktauflagen durchaus gut um die Runden kommen.
Ja. Aber war das nicht auch gerade in den News bei Nvidia, dass die einige Ingenieure verloren haben, weil die aufgrund des durch die Decke gehenden Aktienpreises mit ihren Stock Options zu Millionären geworden sind? Ich glaube, das war bei Nvidia. Ne?
Kann sein.
Ja.
Was mir gar nicht bewusst ist, dass die Chefin, also die Chefin von AMD, die Cousine ist von dem CEO von Nvidia. Wusste ich auch nicht, habe ich auch durch Zufall erfahren.
Klein ist die Welt.
Meine Güte. Okay, aber wir reden jetzt nicht über die x86-Allianz zwischen Intel und AMD.
Ich habe es jetzt nicht angesprochen, können wir auch gerne machen.
Fand ich auch interessant. Aber wie gesagt, lieber, wie heißt es so schön, die Freunde meines Feindes sind denn auch meine, heute habe ich es nicht mit Sprichwörtern. Also die Feinde meines Feindes sind auch meine Freunde, oder wie war es so schön? Ja. Keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine. Aber ob diese x86-Allianz dann auch irgendwo Erfolg haben wird, da setze ich auch mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Die Frage ist doch, sind wir nicht generell mit dieser x86er-Systemarchitektur irgendwo am Ende angekommen? Ist das nicht in Anführungsstrichen innovationstechnisch ausentwickelt? Gibt es da überhaupt noch Luft nach oben? Keine Ahnung. Da bin ich zu
Sie
wenig
tun
in der
sich
Architektur.
Auf jeden Fall schwer. Ich hoffe, also AMD hat ja die letzten Jahre gerade mit ihren Designs zwar auch ein paar technische Probleme gehabt zwischendrin mal, aber die sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und wenn man da jetzt zusammen nochmal an der Architektur guckt, was wir da machen kann oder so, denke ich mal, kann da schon was bei rumkommen. Die Frage ist halt nur, ich denke, es ist eine Lebensverlängerung, ja, und nicht unbedingt jetzt, oder es ist nur eine Verlängerung oder ein Hinauszögern, ja, von einem unausweichlichen Ende, was einfach da zumindest mal in der Art und Weise mit dem Erfolg, den Intel mit der Architektur bisher hatte oder die generell der Architektur gegönnt war. Ich denke, wir sind da am Ende angelangt, was jetzt diese Dominanz einfach betrifft. Ich denke, den Erfolg von ARM kann man nicht aufhalten. ARM stehen auf jeden Fall noch viele Jahre mit vielen weiteren Durchbrüchen bevor. Bin ich fest überzeugt von. Und inwieweit da jemand wie Intel oder AMD auf Basis dieser Technik noch mithalten kann, ich weiß es, also ich glaube nicht dran. Ich weiß es nicht, klar, aber ich glaube nicht dran, dass die da nochmal solche Erfolge feiern können wie in den letzten 10 Jahren.
Ja.
Oder beziehungsweise solche Sprünge machen können, gerade wie am Anfang der Entwicklung. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile auf einem Niveau angelangt, wo man nicht einfach mehr Transistoren draufwerfen kann. Ja, und da endlos mehr, nicht endlos, aber mehr Leistung einfach rausholen kann, ohne irgendwo jetzt nochmal innovationstechnisch einen Riesenwurf zu landen. Den sehe ich jetzt da einfach nicht.
Das meine ich ja auch. Und wenn ich mir so viele Berichte durchlese von Profis, die sich mit der ganzen Systemarchitektur sehr gut auskennen oder der sehr viel tiefer im Thema sind als ich es bin, dann sind die eigentlich der gleichen Meinung, dass mehr oder weniger dieses x86er-Spiel schon sehr am Limit gefahren wird und da jetzt nicht mehr so viele Sprünge möglich sind, rein von der grundsätzlichen Architektur. Und deswegen setze ich da mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Aber gut, schön, dass sie sich verbündet haben. Mal gucken.
Das Problem, was sich der Architektur einfach stellt, ist, dass sie, was jetzt weitere Innovationen betrifft, halt ein bisschen eingegrenzt sind, einfach von dem Druck, den sie vom Markt her haben. Beziehungsweise die Ecke, in der sie sich einfach befinden. Weil stell dir mal vor, Intel würde jetzt einen Chip machen auf Basis der x86-Technik, aber würde hingehen und jetzt zum Beispiel auch den RAM integrieren. Und du hättest nachher dann auch wieder ein System, wo du kein eigenes RAM mehr zum Beispiel mitbringen kannst oder austauschen oder ausbauen kannst in deinem PC-System. Und das ist, glaube ich, ein Ding, wo sie echt ein Problem hätten am Markt.
Gerade im Serverbereich, im Desktop-Bereich, wo es wirklich High-End-Workstations benötigt werden, wo auch die...
Ja, wo du immer mehr RAM einfach draufwirfst, ja, wo du wirklich Tonnen an RAM im Prinzip
brauchst,
an so einem Rechner stecken hast. Und wir sehen mit Apple Silicon, was wir da momentan für Möglichkeiten haben, welche Vorteile die Architektur bringt. AMD hatte in den letzten Jahren auch an ähnlichen Techniken gearbeitet, wo sie versucht haben, über den Bus halt GPU und RAM direkt alles anzubinden, um da halt über schnellere Übertragungen einfach realisieren zu können, was halt den Datenfluss zwischen CPU, GPU und RAM einfach betrifft. Die das halt über das Board abbilden wollten und die Lanes, die einfach da sind. Weil einfach da halt auch wieder der Druck da war, wir brauchen einzelne Komponenten. Und wenn jetzt, wie gesagt, man da andere Wege gehen will, um halt einfach effizienter zu werden, um da ja letztendlich auch mehr Leistung bei vielleicht geringerem Energieverbrauch einfach realisieren zu können, um da Gesamtpakete zu machen, die, die wie gesagt effizienter arbeiten, sehe ich da ein großes Problem einfach auf sie zukommen, weil der Markt was anderes gerade in diesem Bereich gewohnt ist und haben will. Ja, Intel, AMD, generell die x86 Infrastruktur oder Systeme sind keine Nische wie Apple. Apple konnte hingehen und konnte das machen mit ihren Systemen, weil da, wie gesagt, ja einfach alles aus einer Hand kommt.
Genau.
Und das hast du da einfach nicht.
Ja.
Und das wird ein großes Problem.
Das ist korrekt, ja. Ja, also die
X6. Ich denke, es ist unausweichlich, dass etwas kommt in diese Richtung von Intel. Aber ob das noch x86 sein wird, beziehungsweise wie lange es brauchen wird, bis sich so eine Technik dann einfach durchsetzt.
Ja, also die.
Wie lange kann Intel da noch überleben, ist halt die Frage.
Ja. Generell hat die x86er Architektur einen Vorteil. Sie ist leistungstechnisch im High-End-Bereich immer noch der ARM-Architektur etwas überlegen. Dafür hat sie einen Nachteil, dass sie energieeffizienztechnisch ganz schlecht unterwegs sind. Also, und die ARM-Architektur hat einen Vorteil. Sie sind mega effizient, aber in der Leistungsklasse noch nicht ganz da angekommen, wo High-End x86er Systeme unterwegs sind.
Beziehungsweise, was bedeutet das für ARM, wenn sie halt in diese Sphären halt vordringen wollen? Oder?
Genau.
Können sie das überhaupt? Und was bedeutet das letztendlich auch wieder da für die Architektur? Welche Kompromisse musst du da eingehen? Klar sind wir jetzt momentan zu den, sagen wir mal, normalen Chips. Kann man durchaus mitziehen. Das Problem bei ARM ist halt definitiv GPU aktuell noch.
Ja.
Zumindest mal sieht man es bei Apple mit ihrer GPU-Entwicklung, dass, egal was sie sagen, sie mit Nvidia ist ja eigentlich die Hausnummer, nicht gleichziehen können, was halt auch wieder dem Energieverbrauch einfach geschuldet ist, beziehungsweise dem Package, was sie schnüren, gesamt. Sie werden sich da weiter annähern können, allerdings hat Nvidia so einen Vorsprung, das wird auch schwierig werden, da aufzuholen, wobei die Frage ist auch wieder, ja, wie viel Power wird denn generell überhaupt in dem Gebiet benötigt, ja. Gerade im Konsumerbereich. Aktuell hast du ja die Diskussion, ja, brauchen wir immer mehr Grafik, ja, oder immer bessere Grafik und immer mehr einzelne Haarsträhnen, die realistischer fallen, ja, in einem Videospiel zum Beispiel, ja, brauchst du das, ja, und wie viel Power und vor allem Strom und Geld willst du da noch drauf werfen? Ja, momentan ist ja eher so Diskussion, ja, fahrt den ganzen Kram eher mal zurück, ja, im AAA-Bereich und gebt uns dafür vernünftige Spiele, ja, und legt weniger Wert auf Grafik, wobei gerade Spiele ja immer nach mehr Grafik im Prinzip gefragt haben, ja, immer mehr nach Bombast und Kram, ja, und momentan hast du da eigentlich eher die Diskussion, es sollte vielleicht mal irgendwo, oder wir haben jetzt den Gipfel erreicht, ja, es muss nicht noch weiter hinausgehen. Deswegen ist die Frage, inwieweit brauchst du überhaupt eventuell irgendwann mal eine 60, 90, ja, momentan, die 50er stehen ja vor der Haustür,
ja.
Aber brauchst du überhaupt irgendwann mal, Rechenpower, die vielleicht eine 60er oder eine 70er Serie bieten kann. Ja, brauchst du das überhaupt noch? Ja, wo soll die Reise noch hingehen?
Zumindest im privaten Umfeld.
Genau.
Ne? Also,
dass du das wieder für gerade jetzt die ganzen AI Anforderungen,
genau,
und Techniken und Serverfarmen und AI Farmen, dass du da die Power entsprechend brauchst, okay. Nur die Frage ist halt auch da wieder Energieverbrauch. Und alles, beziehungsweise alles, was mit dem Unterhalt zu tun hat. Und das ist ja nicht nur die Energie, die die GPU schluckt. Das ist ja auch die ganze Energie, die drauf geht, um die GPU halt auf einem Level oder Temperatur zu halten.
Genau.
Auf der sie halt effizient arbeiten kann. Ja.
Ja.
Und das, wie gesagt, das ist ja nochmal x mehr an Energie, die du brauchst. Und nicht nur die Karte, beziehungsweise der Server, die laufen muss. Ja.
Mhm.
Und da ist halt auch wieder die Frage, ist das die Zukunft? Ja, und Nvidia arbeitet ja auch schon wieder am nächsten Schritt. Ja, das wird auch ganz spannend zu sehen sein, wo da die Reise hingeht. Aber da haben wir in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen. Also Nvidia ist ein ganz spannendes Thema. Gerade auch nicht nur jetzt in dem Bereich, sondern auch gerade als vielleicht zukünftiger direkter Konkurrent zu Intel.
Mhm.
Das ist ja so nochmal die Sache, die im Raum steht. Und deswegen zurückzukommen auf die Allianz. Sie ist alle unter den aktuellen Marktbedingungen oder dem, was sich ja die nächsten Jahre generell tun wird, wird es ganz schwierig für Intel, AMD da irgendwo diese Relevanz, die sie aktuell haben, einfach halten zu können.
Deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr clever, dass sie jetzt diese Allianz gegründet haben. So finde ich jetzt. Also es kann eigentlich nur noch besser werden.
Es ist ein logischer Schritt.
Ja.
Es ist ein logischer Schritt. Inwieweit der wirklich was
bringt, das ist eine andere Sache. Aber
oder wie lange er das unausweichliche in Anführungszeichen Ende. Also
ja,
Intel wird nicht verschwinden.
Aber
wie gesagt, dieses Thema Relevanz, Markt und führend, das ist halt die Frage, inwieweit das halt oder inwieweit sie damit halt nochmal Zeit gewinnen können. Oder wie viele Jahre eventuell sie da an Zeit gewinnen können. Weil, mein Gott, jemand wie Intel wird nicht verschwinden. Das ist halt die Frage der Architektur.
Ich weiß es nicht. Also ob Intel wirklich too big to fail ist, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also es gab schon andere CPU-Hersteller, die vom Markt verschwunden sind. Cyrix ja, zum
Intel
Beispiel.
Intel ist immer noch da.
Ja, ist immer noch da.
Intel
aber,
ist immer noch da.
Ja.
Motorola, ja, könntest du ja auch wieder sagen.
Naja gut, die haben sich anderen Themenbereichen ja gewidmet.
Aber in dem Bereich jetzt Desktop oder auch im Mobile-CPU, im Consumer oder im Prosumer-Bereich, sind sie weg.
Ja, das ist richtig.
Und da hast du viele, die halt in dem Bereich einfach weg sind. Ja, du hast noch viele andere Chiphersteller, die ihre Nische gefunden haben, die da irgendwo, keine Ahnung, für Automotive-Systeme, für Bosch noch irgendwelche Chips zusammenklöppeln, okay. Aber ansonsten
Der Markt
im Heimanwender, beziehungsweise ist ja nicht nur Heimanwender, aber gerade im PC-Bereich, die Masse an Chips kommt von Intel, gerade im Mobile- oder im Laptop-Bereich, nochmal sehr interessante Chips von AMD. Aber ansonsten.
Ja.
Wen hast du denn da noch? Mittlerweile Qualcomm. Ja, du hast Apple mit ihren eigenen Chips. Aber ansonsten ist es doch wirklich sehr, sehr überschaubar. Selbst im Spielekonsolenbereich, wo das früher nochmal wirklich dann Custom-Lösungen hattest, ja, und Spezialchips für die Spielekonsolen. Mittlerweile hast du da doch auch überall AMD drin.
Ja.
Oder Sony, wie gesagt, mit AMD und jetzt die nächste Generation wahrscheinlich ja auch wieder, wo Intel den Zuschlag angeblich nicht bekommen hat, ja.
Ja, mal schauen, wie lange das noch so weitergeht.
Mhm.
Es liegt natürlich auch ein bisschen an Microsoft etc. Also es ist jetzt nicht nur
Microsoft macht mir auch schon wieder so Bauchschmerzen,
ja, aber das
weil
ist,
der Support
gesagt,
für ARM ist die ganzen Versprechungen. Ich befürchte, das ist so ein Thema wie Gaming bei Apple.
Hoffentlich nicht.
Sie können es sich nicht leisten, weil
ja,
sie auch sehen, wie Apple, wo Intel einfach aktuell steht, gerade im Bereich Mobile, also Laptop,
ja,
wie gesagt, Bereich. Also Mobile jetzt nicht Telefon, sondern Laptops, ja, wo Intel da steht, wo AMD steht, und was Apple mit ARM machen kann, was Qualcomm aktuell anbietet mit ARM, ja, sie wissen, was geht. Sie wissen, wo Intel steht. Von daher hoffen wir, dass Microsoft an ihren Besprechungen, die sie gemacht haben, mit der Unterstützung für ARM, dass sie da entsprechend weiter dranbleiben. Ich habe damit Bauchschmerzen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe damit echt Bauchschmerzen.
Ja, obwohl es
ja... Weil wenn sie wirklich all in gehen mit ARM, würde es, denke ich, die Schwierigkeiten für Intel
das wären Beschleuniger. Das wären Beschleuniger, ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Und der nächste Schritt wird sein, dass Snapdragon SoCs dann auch in den Desktop-Bereich Einzug halten werden. Da arbeiten sie ja schon
unausweichlich,
dran.
Unausweichlich.
Und das wird der nächste Beschleuniger werden, nach meiner Meinung.
Wie gesagt, wenn sich Microsoft da wirklich committed und all in geht, wird es für Intel nur schwieriger. Ja.
Mhm.
Außer sie springen halt auch den Zug auf.
Ja, fraglich, klar, logisch. Und da bin ich gespannt, wenn die ersten Desktop-Systeme kommen. Da bin ich sehr gespannt, was dann passieren wird.
Ja, da ist der Druck, denke ich mal, für Intel momentan noch nicht so groß.
Oh.
Weil gerade da ja, okay. Was heißt nicht so groß? Wenn du mal guckst, wie viele Desktop-Rechner in Firmen stehen,
eben,
die auf Intel basieren, wo du aber nicht die Leistung brauchst.
Genau, reine
eventuell, aber jeder
Excel-Maschinen oder Office-Maschinen, ganz normales Office-Workload.
Darf man nicht unterschätzen. Auch gerade der Push in dem Bereich, den ja zumindest mal am Anfang Chrome OS
zum Beispiel
auch im Firmenumfeld machen konnte. Ja, mittlerweile ja nicht mehr so, aber den sie mal hatten, wenn du da, klar, vor allem guck mal, was du da an der Stromrechnung machen kannst.
Zum Beispiel.
Gerade in großen Unternehmen, wo du wirklich viel Rechner einfach stehen hast, wo du jedes Jahr den Hinweis bekommst, ja, fahr den Rechner abends bitte runter, ja, wenn es nicht zentral irgendwo noch gesteuert wird, ja, irgendwo, oh, da ist kein Mitarbeiter mehr am Platz, aber der Rechner ist an. Den fahren wir mal remote runter, ja. Wo du wirklich dann immer dran erinnert wirst, ja, Strom sparen, mach die Beleuchtung aus, ja, fahr den Rechner runter, ja, was du da dann zusätzlich noch an Strom sparen kannst. Ja.
Das Thema Stromsparen.
Das darf man nicht unterschätzen.
Das Thema Stromsparen ist das ganz, ganz große Thema im Bereich Business, im Enterprise-Bereich. Ich hatte letztens ein Hintergrundgespräch mit ISO und die haben gesagt, im Office-Bereich sind die Displays mehr oder weniger im Moment ausentwickelt. Die haben ein Plateau erreicht. Wir haben hochwertige Auflösungen. Wir haben gute Bildwiederholfrequenzen. Wir haben Ergonomie erreicht in fast allen Bereichen. Das Thema, wo ISO im Moment mit Hochdruck dran arbeitet, ist die Energieeffizienz der Geräte. Das ist das Thema der Zukunft im Bereich von Enterprise-Lösungen, das heißt, wo mehrere Geräte oder mehrere hundert Geräte ausgerollt werden und das potenziert sich dann natürlich. Klar, wenn du da 500, 600, 700 Displays stehen hast und wenn die dann in Summe richtig Strom sparen, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist der Bereich, wo viele Displayhersteller im Moment dran arbeiten.
Ja, vor allem diese 600 Displays bedeuten ja nicht zwangsläufig 600 Arbeiter. Das kann genauso gut sein, dass an einem Arbeitsplatz zwei Displays stehen.
Oder drei zum Beispiel.
Ja.
Also zwei ist teilweise schon Standard. Also wenn ich jetzt
bei uns auf jeden Fall,
ja. So ist das. Also das ist ein wahnsinniger Faktor, Strom zu sparen. Gut. Ein wahnsinniger Faktor ist auch...
Man darf es echt nicht unterschätzen. Ich habe es alleine jetzt an meiner Stromabrechnung gemerkt, dass ich jetzt ein Jahr lang ohne Gaming-PC bin.
Ja, auf jeden Fall.
Was der an Strom zieht, und der ist ja wirklich teilweise auch lange gelaufen, gerade wenn er noch Downloads oder so gemacht hat mit meiner kleinen Leitung. Also das merkst du auch an der Stromrechnung, ja, klar.
Ich habe das gemerkt, wo ich von meinem alten Mac Pro, dem Champagnerkübel, also der 2013er Mac Pro, auf den Mac Studio umgestiegen bin. Das habe ich signifikant in der Stromrechnung gemerkt, weil der Rechner ja von morgens bis abends läuft bei mir. Ja. Und das ist auch ein Messwert, den man wirklich vergleichen kann, weil der Rechner läuft wirklich jeden Tag. Auch an Sonn- und Feiertagen. Also das Ding läuft immer. Wenn ich morgens ins Büro komme, schalte ich das Ding ein und abends dann schalte ich das Ding aus. Ganz, ganz einfach. Obwohl ich mir angewöhnt habe, wenn ich längere Zeit aus dem Haus bin, fahre ich das Ding komplett runter. Also richtig.
Ja, also wenn da nicht irgendwas laufen muss, macht das ja auch Sinn.
Weil die Dinger, die starten ja so fix, ob ich den jetzt in den Ruhezustand setze oder ob ich ihn wirklich runterfahre, ist quasi fast die gleiche Boot-Time sozusagen. Naja, natürlich dauert ein bisschen länger, aber mein Gott, die 20 Sekunden sollte man auch haben. Wenn ich bedenke, wie lange früher so ein Windows 98 Rechner mit einer konventionellen Festplatte gebraucht hat, bis der hochgefahren war. Also
ja, nicht nur das, auch dein Mac früher.
Ja, das mit der drehenden Platte, ja. Obwohl die Macs damals trotzdem schon wesentlich schneller hochliefen als ein vergleichbarer Windows-Rechner.
Ja, aber du musst auch mal gucken, mein Gaming-Rechner zuletzt war ja auch alles SSD, beziehungsweise, was hatte ich denn in dem kleinen? Da hatte ich zum Schluss Windows ja auch auf einer NVMe. So schnell wie das System da hochfährt.
Ja, klar.
Mein Gott, das Ding muss nicht irgendwo an sein, ja, oder so.
So sehe ich das auch.
Selbst Windows kann schnell starten.
Ja.
Wenn das System halt entsprechend, ja.
Wenn man genug Hardware drauf wirft, die schnell ist, geht das auch mit Windows.
Ja. Nee, ist tatsächlich so, ja.
Ja. Aber wo wir gerade bei SSDs sind, da können wir doch ganz galant zum nächsten Thema umschalten. Das Problem ist ja bei Apple, dass die SSD-Preise sehr gesalzen sind. Das Problem haben wir ja schon seit Jahren. Nicht nur im SSD-Bereich, sondern auch im Arbeitsspeicherbereich. Aber im SSD-Bereich, je mehr man haben möchte, je mehr muss man logischerweise auch ausgeben. Und gerade die Mac Studio-Nutzer und die Mac Pro-Nutzer, die in den großen Speicherbereich reingehen wollen, 8 Terabyte etc., die müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und das scheint ein ganz, ganz, ganz großes Problem zu sein. Das sieht man auch daran, dass ein Kickstarter-Projekt bereits die gewünschte Einnahmegrenze erreicht hat und das innerhalb kürzester Zeit. Und dass nur ganz wenige Leute gefundet haben oder gebackt haben, wie man so schön sagt. Nämlich, es sollten 18.900 € erreicht werden und die sind jetzt schon erreicht und es haben nur 25 Leute das Projekt unterstützt. Man sagt, okay, dann scheint der Druck nicht so groß zu sein, aber wenn schon 25 Leute ausreichen, dieses Ziel zu erreichen, scheint auf jeden Fall bei diesen 25 Leuten der Druck sehr groß zu sein, sagen wir es mal so. Und es geht um das, wie heißt es denn jetzt? Ich habe es mir noch hier aufgeschrieben. Um das Studio Drive, genau. Das ist eine reverse-engineerte SSD-Lösung für das Mac Studio-System. Bedeutet, man hat zwei SSD-Einheiten, die man dann ersetzen kann. Und im Moment gibt es zwei Kapazitäten, einmal 2 Terabyte, das sind dann zweimal 1 Terabyte Lösungen, die kosten 399 € und die Maximalversion, das ist auch die Maximalversion, die Apple derzeit zulässt, das wären dann zweimal 4 Terabyte, ergibt dann 8 Terabyte, die kosten schlappe 900 €. Klingt jetzt viel, aber wenn man die Original-Apple-Preise vergleicht, ist das ein Taschengeld, weil bei Apple kostet das ja richtig, richtig, richtig Geld. Und von daher ist das schon sehr interessant. Nochmal so ein paar Worte zu Polysoft. Polysoft ist der Anbieter, der dahinter steht. Das ist ein erfahrener Experte, ein Reparaturexperte, der auch für Apple schon Geräte repariert hat, also ein Servicepartner für Apple ist. Und der hat sich das Ganze, wie gesagt, zur Brust genommen und aus reverse-engineerten Material quasi hat er dort einen Studio Drive gebaut. Technisch basiert das Ganze auf Kioxia RAM und nicht über Kioxia SSD Riegel. TLC nennt es das. Und das sind teilweise auch Produkte, die sogar Apple in ihren Rechnern verbaut. Und wie gesagt, der Clou ist ja, das Ganze auf das Mac Studio System anzupassen, weil es ja doch ein proprietäres System von Apple ist. Und das haben sie jetzt, wie gesagt, reverse engineert. Bin ich gespannt, wann das dann mehr oder weniger dann auch im freien Handel zu bekommen ist und dass man nicht über diese Kickstarter-Geschichte gehen muss. Und da es sich ja hier um Reverse Engineering handelt, denke ich, verletzt Polysoft auch keine Rechte. Vermute ich mal.
Ich glaube, so einfach lässt sich das nicht sagen. Ich hoffe nur, dass nicht irgendwie über ein Update die Dinge dann nicht mehr funktionieren.
Das hoffe ich auch.
Also das wäre so die größten Bauchschmerzen, die ich habe. Okay, was stört Apple, aber man weiß es nicht. Es ist keine Originalhardware. Sie können immer noch sagen, hier einmal halt mit Erlöschen der Garantie, ja, das ist die eine Sache. Und es ist ja dein Problem, wenn eins unserer Software-Updates deine Hardware brickt, ja, wenn es nicht original ist. Also das wäre der einzige Grund, wo ich Bauchschmerzen hatte. Ansonsten, gerade die Preisgestaltung finde ich ja durchaus schon eine gelungene Alternative zu Apple. Aber wie gesagt, das wäre so ja, die Bauchschmerzen, die ich halt dabei hätte. Ja.
Na gut, Garantieverletzung, die könnte man umgehen, indem man dann wieder die Originalbausteine reinschiebt, falls der Mac ein Problem hat und das Ganze dann wieder im Originalzustand nach Apple bringt. Wäre eine Idee.
Ja, anders könnte ich mir das auch nicht vorstellen. Alles andere wäre schon ziemlich...
Also gut, man muss halt schauen, wie die ersten Berichte sind von den Nutzern, die das Zeug eingebaut haben etc. Und ob Apple reagiert. Ich denke, Apple hat das irgendwo schon auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Das spricht sich natürlich rum. Und da haben ja schon einige drüber berichtet. Und ich denke, Apple kann das Ganze mit einem Firmware-Update auch, wie gesagt, wieder ausschalten. Da hast du recht, in irgendeiner Weise wäre das, denke ich, möglich. Schauen wir mal. Interessant klingt es schon. Ich würde es persönlich nicht tun, ganz ehrlich.
Aber hatten wir in dem Bereich nicht schon mal eine SSD-Lösung, die günstiger war, nicht von iFixit, wer hieß dann der andere?
OWC,
meinst du? Ich glaube, war das nicht OWC, die mal eine eigene SSD irgendwie angeboten hatte?
Ja,
MacBooks
waren dann aber nur Adapter und das war nicht hardwarebasierend, das gab es für diese MacBook Air Geschichte. Das waren dann im Endeffekt Adapter, wo man dann konventionelle NVMEs reinschieben konnte und das hat auch stabil funktioniert, weil es ja nur eine Hardwarelösung war, weil Apple dort noch nichts mit EFI-Geschichten in dem Bereich gemacht hat und das hat auch sehr stabil funktioniert, aber das war auch nur eine ganz eingeschränkte MacBook Air Serie und dann, das war ja noch im Intel-Kosmos, im M1 hat man ja dann alles fest verlötet, da hat das dann nicht mehr funktioniert. Das waren Intel-basierende Rechner. Und das haben die meisten gemacht. Die haben dann sich so einen Adapter gekauft für 20, 30 Dollar und haben dann da eine Standard-NVMe reingeschoben. Da war das etwas schmerzfreier. Also, ich würde es nicht machen. Mein Tipp ist folgender. Nehmt euch ein sehr, sehr schnelles Thunderbolt 4 Gehäuse oder Thunderbolt 3 Gehäuse, holt euch eine NVMe SSD und steckt das Ganze extern an euren Mac Studio. Natürlich hat man nicht den Komfort, als wenn man das alles auf einer SSD hat, wo auch das OS drauf ist etc. Das ist mir schon klar, aber das ist schmerzfreier und ich denke die bessere Lösung. Ist meine Meinung. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ach, was mir gerade einfällt, weil du USB-C gesagt hast, wir hatten ja auch kurz über das eventuell kommende Mini-Update gesprochen. Mhm. In einer letzten Sendung hatten wir ja auch, glaube ich, drüber gesprochen, über die Gerüchte, dass es nur noch mit USB-C kommen soll.
Genau.
Ja, hast du das mitgeregt hier im Netz, wo da gesagt wurde, hier, warum Apple so billig wäre und keinen USB-A mehr einbaut? Und jetzt würde man ja seine ganze USB-A-Hardware verlieren. Mhm. Ist an dir, hast du das mitgebracht?
Nee, habe ich nicht, aber die Diskussion.
Ich habe dann auch nur gedacht, erstens mal, Freunde.
Gibt's Adapter?
Wie viel Jahre haben wir mittlerweile schon USB-C? B, du kannst für ein paar Cent dir ein neues USB-C-Kabel kaufen. Und selbst wenn du noch Hardware haben solltest, wo das nicht ginge, warum auch immer, kaufst du dir einen Adapter. Ja, also das ist jetzt, denke ich mal, weniger das Problem. Vor allem habe ich gesagt, wenn du im Apple-Kosmos unterwegs bist, dann investiere doch vielleicht wirklich in Thunderbolt. Ja. Und vor allem, wenn du noch so alte USB-A-Hardware hast, wäre es vielleicht eher an der Zeit, mal aufzurüsten. Ja. Weil das ja. Fand ich dann schon... Also wenn du da dran jetzt wirklich das festmachst, dann, also gerade jetzt, ja, wo wir USB-C oder Thunderbolt ja auch schon länger haben im Apple-Kosmos, alle finde ich das schon ein bisschen schwierig, da jetzt noch zu verlangen, dass man da USB-A an.
Ja, ich auch.
Klar ist es schade, aber irgendwo
Im Gegenteil,
ist die Zeit auch gekommen jetzt.
Ich ärgere mich darüber, dass mein Mac Studio noch einen USB-A-Port hat. Ich hätte mir gewünscht, der hätte einen Thunderbolt-Port noch zusätzlich gehabt, anstatt diesen alten USB-A-Port. Ich musste echt überlegen, ja, was klemme ich denn da noch dran? Da habe ich meinen Scanner dran geschlossen, meinen Dokumentenscanner. Aber der hätte genauso gut mit einem Adapter funktioniert. Das Ding habe ich nur dran geschlossen, damit was dranhängt und damit ich nicht unnötig USB-C-Ports vollstecke. Oder Thunderbolt-Ports respektive.
Ja, also wie gesagt, ich kann schon verstehen, dass der ein oder andere da dann jetzt gezwungen wäre, vielleicht mal ein neues Kabel zu kaufen.
Ja, mein Gott.
In der Regel kannst du das ja auch easy machen. Ja.
Aber gesagt, wie lange gibt es USB-C jetzt schon bei Apple? Seit dem 12-Zoll MacBook, was sie damals am Start hatten?
Wie lange halten Leute noch an USB-A halt fest? Ja. Klar, mein Fortnite hat hier standardmäßig auch noch ein USB-A-Kabel, aber dann kaufe ich mir halt ein USB-C-Kabel. Auch nicht das Thema. Ja.
Fortnite? Hä? Wie, was?
Focusrite.
Focusrite, ja. Fortnite,
dachte ich. Das Audio-Device hat auch noch ein USB-A-Kabel, aber das kann ich easy gegen C austauschen, ja. Meine letzten PC-Lautsprecher, die ich gekauft habe, ja, die sind auch USB-C. Meine letzten PC-Lautsprecher, die ich mir gekauft hatte, waren auch USB-C.
Ja.
Ich habe Festplatten, die kamen mit USB-C-Kabel. Mhm. Also, mit USB-A, das muss man auch mal sagen. Ja.
Ja.
Weil, you never know. Ja, der Hersteller hat sich auch gedacht, ich lege mal beide bei. Aber.
Ja, also die Zeiten von USB-C sind nach meiner Meinung vorbei. Es gibt natürlich noch bestehende Infrastrukturen, ganz klar. Aber mein Gott, irgendwann muss man ja mal die Zöpfe abschneiden. Ganz klar.
Ja, vor allem in der Regel, wenn man nicht noch wirklich uralte USB-A-Hardware hat, kannst du ja zumindest mal das Kabel austauschen.
Ja, auf jeden Fall.
Du brauchst ja noch nicht mal einen Adapter. Wenn du sagst, okay, mit einem Adapter will ich nicht arbeiten. Oder aber, was du auch machen könntest, gerade im Desktop-Bereich ja kein Thema, kauf dir einen externen USB-Adapter. Oder ja, einen USB-Hub.
Es gibt,
der von C dann eventuell auch A anbietet, ja.
Es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Wir haben ja auch schon zig Hubs vorgestellt, von aktiv bis passiv, von High-End bis zum Mittelfeld, von günstig bis teuer. Also da gibt es so viele Möglichkeiten von so vielen Herstellern in unterschiedlichen Preiskategorien. Ja. Also das Thema ist nach meiner Meinung gegessen.
Ich habe hier sogar, glaube ich, irgendwo noch einen Mini-USB-C-Hub, ja, der hat auch noch zwei USB-A.
Ja.
Oder drei. Nee, ist egal, drei hat er sogar.
Ja. Ja, also das Thema ist gegessen.
Ja.
So. Ein kleines Kurzthema, bevor wir zum Gadget überkommen oder übergehen. Am 10. Dezember wird das Apple Pro Display XDR 5 Jahre alt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da sind wir wieder beim roten Faden, der sich durch die Sendung zieht. Hat Apple wieder mal sehr viel Augenmerk auf andere Projekte gelegt und hat Personal abgezogen, könnte man interpretieren, und lässt das Ding quasi gut abhängen und nach meiner Meinung veraltete Hardware am Markt bestehen. Das Ding hat natürlich schon einige Features, die nicht mehr zeitgemäß sind. 90 Hertz, ja, ist nicht mehr zeitgemäß, gerade in diesem High-End-Bereich, wo man ja nur wirklich richtig Geld auf den Tisch legen muss, auf den Tisch des Hauses legen muss. Das riecht ganz, ganz stark nach einem dringenden Update. Ich bin gespannt, wie lange Apple das Gerät noch im Sortiment lässt und was damit passieren wird.
Ja.
Kostet ja nur noch ein paar 1.000 Euro. Ohne Standfuß. Muss man dazu sagen, der kostet nochmal 1.000er. Ja. Ja.
Da gibt es so viele sehr gute Alternativen.
Oh, gerade von der Firma ISO. Da gibt es wirklich gute Alternativen. Jetzt davon abgesehen, dass sie unser Sponsor sind oder dass sie unser Werbepartner sind, aber da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Alternativen von ISO. Und ich habe mich in den letzten Tagen mit dieser High-End-Serie beschäftigt und das ist Wahnsinn, was da alles an Technik drin steckt, was der Otto-Normalanwender gar nicht so weiß. Hardware-verbaute Kalibrierungssystem, also ein Hardware-Farbkalibrierungssystem, was im Monitor verbaut ist. Und da reden wir nicht von Hausfrauenlösungen, da reden wir von Standards im Bereich, wo Spider unterwegs ist. Also Spider ist ja so ein Unternehmen, was Hardware-Kalibrierungssysteme am Markt hat. Und sowas verbauen die teilweise in ihren High-End-Displays. Also da ist schon Technik unterwegs. Und sehr intelligente Technik. Du kannst zum Beispiel einstellen, dass er sich automatisch kalibriert etc. Also das ist hochinteressant, das Ganze. Aber ich will jetzt ja keinen Werbespot für ISO einbauen. Das kommt irgendwann demnächst wieder. Ja, gut. Dann kommen wir zum Gadget der Woche. Und das ist ja ein Produkt, wo ich sehr viel Respekt vor hatte. Also jetzt nicht vor der Hardware an sich, sondern davor, dass ich jetzt irgendwo in ein Rabbit Hole reingefallen bin und dass das meine Einstiegsdroge gewesen ist oder dass es vielleicht sogar meine Einstiegsdroge ist in den Bereich der mechanischen Keyboards. Und dann habe ich nachgedacht, naja, das habe ich ja vor ein paar Monaten schon mal getan und da habe ich ja schon mal über ein mechanisches Keyboard gesprochen. Und ich bin auch nicht so ganz tief in dieses Rabbit Hole eingestiegen. Und ich habe das lange benutzt, dieses mechanische Keyboard, auch parallel benutzt, was ich vor ein paar Monaten vorgestellt habe. Aber ich habe gemerkt, naja, das ist erstens mal ein wenig zu groß gewesen. Und es hat sich nicht so in meinen Alltag eingegliedert. Und ich hoffe, das ist jetzt bei diesem Keyboard etwas anders. Weil es ist wesentlich kleiner, es ist wesentlich kompakter. Wir haben hier ein 75-prozentiges Keyboard und ich habe das gerade vor mir liegen und ich vergleiche das jetzt mal mit dem Apple Magic Keyboard in der kleinen Bauweise. Also nicht das Magic Keyboard mit dem Ziffernblock, sondern das kleine. Und es ist ja in der Länge, sagen wir mal, 2 Zentimeter länger. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist ein mechanisches Keyboard, bedeutet, wir haben hier Brown Switches oder braune Schalter, wie man so schön sagt, also taktile Switche und die klingen natürlich ganz anders. Ich kann jetzt immer eine Klangprobe abgeben, falls man das jetzt hört. Die klingen natürlich...
Traum.
Ja, ob das jetzt ein Traum ist oder nicht, das muss jeder
kaum,
selber wissen.
Gesagt, die klingen kaum.
Die klingen kaum, hörst du es nicht? Ja, es gibt natürlich lautere Tasten, aber wie gesagt, taktil bedeutet ja auch, dass sie etwas leiser sind, etwas dumpfer sind und nicht so ganz so clicky sind. Sie klingen etwas gedämpfter, was mir auch ganz gut gefällt. So ganz lautes Klicken mag ich dann auch nicht. Ich hatte letztens einen Bekannten da, der ganz tief in diesem Keyboard-Game drin steckt und der hat das sich dann angehört und sagt, na ja, so ganz charakteristisch klingt es nicht. Es klingt klingt etwas dumpfer. Der hatte mir dann einen Vortrag gehalten vom Klang und dass er seine Keyboards eigentlich sehr viel nach dem Klang kauft. Und dann hat er da mir verschiedene Tondateien vorgespielt auf seinem Handy. Ich dachte, also jetzt geht's aber los. Also der war ja ganz abgedreht und hat mir dann erzählt, ja, das klingt ein wenig wie die Keychron K7, tralala, aber klingt nicht ganz so. Und dann fing er dann an, mir da Analogien zu erzählen zu anderen Keyboards. Also ich habe festgestellt, dieses mechanische Keyboard-Game, das spiele ich noch nicht mal ansatzweise, das spiele ich noch nicht mal zu einem Promille. Da gibt es so einen Riesenkosmos, das ist der Wahnsinn. Und ich hoffe, dass mich das ganze Thema auch jetzt nicht so stark verfolgen wird und dass ich da nicht so ganz so tief einsteigen werde, weil es ist eine Welt für sich. Und ich glaube, für alle diejenigen, die sich nicht ganz so tief in diese Welt begeben möchten, in diese Welt der mechanischen Keyboards, für alle diejenigen ist dieses Keyboard, was ich hier gerade vor mir liegen habe, der ideale Starter oder das ideale Produkt. Und das ist auch für die Firma Satechi das erste Mal, dass sie ein mechanisches Keyboard am Start haben. Sie haben zwar ganz, ganz viele andere Keyboards am Start, aber es ist das erste mechanische Keyboard von der Firma Satechi. Und es ist ein 75%iges Keyboard bedeutet 75%, also 75% von dem, was ein Standard-Keyboard ist. Ich glaube, das habe ich jetzt so richtig ausgedrückt. Es gibt ja noch kleinere Größen, 60%ige. Mhm. Und es geht noch tiefer runter, oder?
Ja, ja.
Also, ich denke, so 75% ist so eine vernünftige Größe, ohne dass der Otto-Normal-Anwender große Einbußen hat. Ich denke, damit kann man gut und solide arbeiten. Und was mir als erstes aufgefallen ist oder warum ich auf dieses Keyboard aufmerksam geworden bin, ist das Design. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir haben hier zwei Farbengestaltungen. Wenn man sich für die helle Version entscheidet, hat man einmal weiße oder sagen wir mal lichtgraue Tasten oder sehr helle Tasten und einmal etwas grauere Tasten. Und das ist so designtechnisch sehr schön abgesetzt. Wir haben eine Beleuchtung an Bord, die kann man aus- und einschalten und da komme ich dann auch zum nächsten Punkt, wo man sich entscheiden muss, möchte man das Ding beleuchten oder möchte man das Ding ohne Beleuchtung betreiben, weil da sind dann auch große Akkulaufzeiten oder da liegen große Unterschiede in Akkulaufzeiten vor, meine Güte. Das bedeutet, wenn ich das Keyboard mit Hintergrundbeleuchtung betreibe, komme ich auf 16 Stunden. Satechi gibt es mit 16,5 Stunden an. Die halbe Stunde mehr habe ich nicht erreicht, liegt aber natürlich auch am Verhalten oder am wie man das Gerät nutzt. Das sind natürlich immer nur so Richtwerte. Allerdings, wenn man die Tastaturbeleuchtung ausschaltet, soll man auf 8 Wochen kommen. Kann ich nicht sagen, ich habe das Ding noch nicht 8 Wochen im Betrieb, konnte ich noch nicht testen. Ich glaube, dass wir dorthin kommen, aufgrund dessen, dass diese 16,5 Stunden auch schon sehr gut erreicht worden sind. Im Zustand mit eingeschalteter Beleuchtung oder Hintergrundbeleuchtung. Da sind wir auch beim nächsten Thema. Hintergrundbeleuchtung bedeutet, dass wir 3 Helligkeitsstufen haben und wir haben die Möglichkeit, 14 Muster abzubilden, die dann halt durchlaufen oder sich dann visuell zeigen. Mich irritiert das ein wenig. Ich gebe zu, ich habe das nur zu Testzwecken eingeschaltet gehabt, um halt auch die Akkulaufzeit zu testen. Bedeutet, dass ich das jetzt mehr oder weniger auch ausschalte, weil ich auch die Akkulaufzeit testen möchte, ob wir wirklich auch im ausgeschalteten Zustand auf 2 Monate kommen, respektive 8 Wochen. Das Ding ist konzipiert für Mac und für Windows. Das ist ganz interessant, weil wir haben Tastenkappen dabei, die man austauschen kann. Also wenn ich jetzt dementsprechend das Gerät unter Windows benutzen möchte, kann ich die Tastenkappen austauschen. Installiert sind die Mac-Tasten, wie es sich gehört, sage ich mal. Und wenn man halt das Ding unter Windows betreiben möchte, kann man die Tastenkappen austauschen. Sind also im Lieferumfang enthalten. Das Ding ist kabellos, wie ich es eben schon sagte, USB Bluetooth 5.0. Aufgeladen wird das Ding mit USB-C. Das ist sehr gut. Wir können das Ganze auch mit USB-C betreiben. Also der Port liegt nicht unter dem Keyboard, sondern ist am Kopfende installiert. Dort, wo der Aus- und Einschalter befestigt ist oder am Keyboard ist. Und wie gesagt, ich kann auch einen Kabelbetrieb realisieren. Und dann habe ich natürlich auch kein Problem mit der Akkulaufzeit. Der Rahmen von dem Keyboard ist aus Aluminium. Die Unterseite ist aus Kunststoff. Da habe ich gar kein Problem mit, dass die Unterseite aus Kunststoff gefertigt ist, weil das Erscheinungsbild ist sehr hochwertig, dadurch, dass wir diesen Aluminiumrahmen haben. Und von der Unterseite schaut man sich das Gerät eigentlich sehr, sehr selten an. Also der, man sieht es ja eigentlich nur im Profil und von oben und wie gesagt von den Seiten, also im Profil. Und da haben wir einen schönen Aluminiumrahmen. Wo wir gerade bei der Unterseite waren, wir haben auch zwei Standfüßchen, die man entweder reinklappen kann oder rausklappen kann, um den Winkel, den Standwinkel etwas zu verändern. Ja, das so zur Ergonomie. Und ja, letztendlich habe ich so die wichtigsten Dinge erwähnt, die man erwähnen kann. Ich finde, es ist eine schöne Tastatur, um einzusteigen in die Welt der mechanischen Keyboards, oder es ist auch eine schöne Tastatur, wer sich jetzt nicht so ganz viele Gedanken machen möchte um das Thema mechanische Keyboards, der ist, denke ich, hier ganz gut aufgehoben. Preislich gesehen schwankt das immer so ein wenig, je nachdem. Ich habe das Ding schon für 85 Euro gesehen, ich habe das Ding auch schon für 119 Euro gesehen. Das schwankt immer ein wenig. Allerdings auch, finde ich, wenn man das Ding für 119 Euro kauft, ist es im guten preislichen Mittelfeld. Also muss ich nach meiner Meinung nicht hinter anderen Keyboards verstecken, speziell jetzt nicht, denke ich, hinter dem größten Konkurrenten. Designtechnisch erinnert das wahrscheinlich, was ich eben schon gesagt habe, an das größte Konkurrenzprodukt von Logitech, dem MX Mini in der mechanischen Version. Also da erinnert es mich designtechnisch ein wenig dran. Und damit und dahinter muss es sich nicht verstecken, nach meiner Meinung. Interessant ist auch noch, dass wir einen 2,4 GHz Dongle im Lieferumfang enthalten haben, wenn wir jetzt nicht über Bluetooth gehen wollen oder können. Und der Dongle ist unter der Tastatur befestigt, ist eingelassen und wird magnetisch gehalten. Also das ist sehr schön, dass man das Ding auch nicht verlieren kann. Und er ist quasi bündig in der Unterseite vom Gerät eingelassen. Ja, ich denke, ich habe alles erwähnt. Gibt es da noch Fragen von deiner Seite, du als alter Tastaturprofi?
Nee, okay. Nee, eigentlich nicht. Hm.
Also, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so tief im Game drin, muss ich sagen, aber es hat mich überzeugt. Ich habe allerdings auch festgestellt, wenn man von einer ganz flachen Chiclet-Tastatur kommt, wie es das Apple-Keyboard ist, dann muss man sich schon ein wenig umgewöhnen, wenn man jetzt auf eine Tastaturhöhe geht oder eine Tastenhöhe geht, die doch schon signifikant höher ist. Aber das ist, denke ich, auch immer so eine persönliche Geschichte. Es gibt bestimmt Nutzer und die da sehr schnell mit klarkommen. Ich habe ehrlicherweise 4-5 Tage gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Im Moment betreibe ich das Ganze so im Parallelmodus. Man kann ja mehrere Geräte konnektieren mit dem Mac und ich habe jetzt gerade beide Tastaturen connected und wechsle mich da ein wenig ab mit der ganzen Geschichte, weil man hat ja immer noch das Problem, dass man das Keyboard von Apple benötigt, um mit Touch-ID zu arbeiten, und deswegen habe ich ja beide Tastaturen am Start, aber dadurch, dass sie halt beide sehr kompakt sind, passt das auch wunderbar auf den Schreibtisch. Man kann das Ding auch mit zwei Geräten konnektieren und umschalten, also sprich, wenn man jetzt ein iPad hat oder ein MacBook und ein Mac Studio, kann man, wie gesagt, das Keyboard mit beiden Geräten connecten und dann halt per Tastenkombination umschalten. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen. Sateki SM1 gibt es in zwei Farbversionen, einmal in dunkel und in hell. Und ich habe hier, wie gesagt, die helle Version. Das dazu. Mhm. Gut, dann sind wir doch durch mit der heutigen Sendung. 2 Stunden, 3 Minuten.
Wow, okay, doch so lange.
Ja, es läppert sich.
Jo, gut.
Okay, dann haben wir das doch. Mhm. Und irgendwie hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder, denke ich. Schauen wir mal.
Schauen wir, genau.
Okay, also in diesem Sinne, Bis dann.
Genau.
Okay, tschüss. Ciao.